Gute, ihr Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell?
Und der komische, dicke Kerl hier an der Theke, weißt du? Das bin ich, der Siggi.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Siggis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Siggis Bar.
Ey.
Frikadelle in Siggis Bar.
Alles frisch hier.
Eine Cowboy-Schorle
in Siggis Bar.
Tobi.
Ja.
Laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Gut. Ach, es wird wieder frischer.
Immer
ich bin wetterfühlig, lass mich. Es ist okay. Einfach für mich angenehmer, wenn es nicht ganz so heiß ist.
Mhm.
T-Shirt reicht.
Mhm.
Ja.
Okay. Also ist jetzt wieder Wetter in Ordnung, das heißt, jetzt ist wieder alles okay.
Ganz genau.
Okay.
Außerdem bin ich sehr gespannt auf unseren Gast heute und da habe ich richtig Bock drauf.
Ja.
Weil da gibt es einige Themen, die wir...
Haben wir auch länger dran gearbeitet irgendwie,
ja?
So
ein bisschen. Ja, nee.
Wir drauf kommen.
Es ging relativ schnell. Können wir gleich nochmal drauf kommen, aber wir haben ihn schon länger auf der Liste.
So rum
war's. So rum
war's. Okay, genau. Ja, dann kommen wir doch zur Vorstellung. Und zwar ist hier der freche Franz.
Gute. Hey, was geht?
Grüßt euch.
Schön, dass du da bist.
Hallo an alle Zuhörer.
Ich würde mal einsteigen kurz.
Oh, gerne.
Das ist was ganz Neues. Ja, weil wir, dann können wir das nämlich kurz abhaken, weil, warum er doch relativ schnell hier war, weil wir haben uns getroffen beim Dreijährigen von der Bibi.
Stimmt.
Vom Laden. Und wie gesagt, wir haben ja so eine Liste von Leuten, die wir gerne mal hier hätten. Und da stehst du, wie gesagt, auch schon länger drauf. Aber es wird dann auch schwieriger bei dir. Da kommen wir auch später drauf, weil du nicht mehr unbedingt so greifbar warst. Aber da warst du greifbar und dann, mein Sohn wusste das. Und er ist dann einfach, meine Frau kennt dich auch, ne? Und dann haben sie Hallo gesagt und dann hat mein Sohn gesagt, ja, hier warst du schon in Siggis Bar. Und hat es praktisch klar gemacht, muss ich sagen.
Das
und
stimmt
dann,
eigentlich, ja, dein Sohn war
der ausschlaggebend.
Eingefädelt, auf jeden Fall, genau.
Und dann haben wir kurz drüber geredet und dann haben wir einen Termin ausgemacht und das hat super gepasst.
Ja.
Deshalb lag es nicht an ihm. Es gibt andere, die sich mal da an die eigene Nase greifen müssen, dass das länger dauert.
Ja, das stimmt. Aber
so, dann machen
werden wir es auch auf die Nase binden, wenn sie dann hier sind.
Logisch.
Ja, Franz, ich habe immer die ehrenvolle Aufgabe, die Leute, die hier sind, zumindest kurz vorzustellen oder ein bisschen was dazu zu sagen, was sie so machen. Ich würde es aber schon fast mit einer kleinen Frage starten, weil... ich sag's mal so, wenn man dich kennt oder dich dir auf Instagram folgt, wird man unschwer erkennen, dass du was mit Tattoos zu tun hast. aber in dem Fall würde ich jetzt mal echt mit einer Frage einsteigen. Sagt man immer noch Tätowierer oder sagt man Tattoo-Artist?
Boah, persönlich, ich würde sagen, ich persönlich würde mich, weil es auch einfach internationaler, würde ich irgendwie mal sagen, bei Tätowierer, wenn ich das Wort Tätowierer höre, denke ich automatisch immer noch an so einen alten... deutschen Rocker-Typen mit so Bart und langen Haaren irgendwie. Das ist für mich so ein Bild von so einem Tätowierer irgendwie. Ja. Bei Tattoo-Artist würde ich einfach sagen, das ist so ein bisschen das Wort, was heutzutage ein bisschen mehr den Zeitgeist trifft.
Ja.
Und ja, weil ich es auch schon auch definitiv als Kunst bezeichne und mich auch selbst schon als Künstler auch bezeichnen würde, finde ich, fühle ich mich mit dem Wort Tattoo-Artist schon wohler irgendwie. Ja.
Okay. Siehst du? Ich wäre ins Fettnäpfchen getreten.
Aber
ich habe gesagt,
ich habe sofort genau dieses Bild direkt im Kopf.
Beim Tätowierer? Bei dem
ja, ja, was er gesagt hat, so dieses Hinterhof irgendwie.
Ja,
oder
ja
so.
Voll, das ist halt Aschenbecher neben
ja, genau,
dran.
Kipp auch im Mund.
Das ist halt, das sind halt die Tätowierer irgendwie noch, ja. Und deswegen.
Aber es ist witzig, dass man diese Verbindung irgendwie hat, weil es halt wohl mal eine Zeit gab, wo es wirklich auch so aussah, ne?
Also, ja, 100%, ja, safe.
Ja, auf jeden Fall. Aber das Geile, weil da...
Also es gibt auch Leute, die immer noch so rumlaufen. Also mal Gruß an die Oldschool-Hasen hier. Kein Hate, aber es gibt ja Leute, die fahren den Film immer noch. Was auch cool ist. Ich meine, es gibt halt Leute, die sind... Ich bin ja auch so ein bisschen so Nostalgier. Ne? Hatten wir gerade mit deinem CL, der da oben am Foto hängt und so. Es gibt halt Leute, die fühlen sich in der Zeit wohl, haben sich früher in der Zeit wohl gefühlt und die leben die halt immer noch. Ist ja nicht verkehrt.
Ja, stimmt.
Aber das Gute ist, dass wir da auch direkt Fragen in den Kopf schießen.
Dann hau raus.
Ja, das kommt im Laufe, glaube ich.
Ach so,
ich glaube, aber was am naheliegsten ist, das hast du wahrscheinlich auch schon öfter erzählt, warst ja auch hier und da schon unterwegs in Podcasts und so weiter. Mhm. Und, wie wird man Tattoo-Artist? Wie hat es dich damals, ich würde sagen, bist schon länger dabei?
Ja, ja, ja.
Und wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, das ist mein Ding?
Also ey, bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe meine Eltern schon, wo ich ein kleines Kind war, also wir reden wirklich von klein, 5 Jahre alt oder so, habe ich meine Eltern immer gefragt, ey, wann darf ich mich endlich tätowieren lassen und so, wann darf ich endlich mein erstes Tattoo haben? Die haben halt immer gesagt, wenn du 18 bist und so. Und ich hatte mein erstes Tattoo mit 15 oder so. Aber ich habe mich halt früher schon, wo ich klein war, wirklich hardcore voll gemalt. Also ich rede jetzt nicht von irgendwie mal ein paar Strichen auf dem Arm, sondern ich habe diese Hardcore-Edding-Stifte, die halt auch gar nicht abgehen, mich schon flächendeckend damit vollgemalt. Also richtig, das ging tagelang oder was soll ich hier sagen, ne? Nicht ab. Meine Eltern haben mir gesagt, ey, auf, das ist giftig und so. Und als Kind denkst du immer, oh, wie Gift, sterben und so. Dann habe ich das dann irgendwann immer ein bisschen gelassen oder habe dann immer danach so voll schlechtes Gewissen gehabt. Aber also bei mir war das schon mein Leben lang irgendwie, habe ich das im Kopf gehabt, wusste ich das irgendwie, dass ich definitiv ein Typ sein werde, der von Kopf bis Fuß irgendwann tätowiert sein wird. So wollte ich immer aussehen und das war immer mein Ding. Ich habe mich auch immer extrem dafür interessiert. Also schon damals, wo ich klein war, das war ja noch die Zeit, da gab es ja Tattoos wirklich noch nicht so in dem Ausmaß heute wie heute. Und immer wenn ich damals Leute tatsächlich gesehen habe, zum Beispiel von meinem Vater damals, ein Kumpel war auch so ein Biker gewesen und so, ne, und der hat schon Harley gefahren und Tattoos gehabt und so. Das war früher noch, da hat keiner Full Sleeves oder so gehabt. Da waren irgendwie dieses kleine, mal hier, mal da und scheiß Qualität und irgendwie. Und mich hat das damals schon mal voll interessiert. Oh, und was ist das und tut das weh und bla bla. Also ich habe da immer schon den Leuten da Fragen in Bauch, Löcher in den Bauch gefragt und so. Und ja, deswegen, es hat sich halt irgendwie nie geändert und so. Und ja, deswegen.
Aber gab es so eine spezielle Situation? Also, keine Ahnung, hast du einen Film gesehen oder hast du irgendeinen speziellen Typ gesehen?
Tatsächlich. Ich weiß noch wirklich noch ganz genau, das hat mich voll geprägt. Ich war damals auch, wo ich klein war, immer bin ich mit meinen Eltern immer in so einem Schwimmbad gegangen. Und da sind wir auch immer in die Sauna dann schon gegangen und so. Und da war ein Mann, der hatte damals schon ein Full Body, wie das so ein Bodysuit. Aber wirklich, wie du das heutzutage, also siehst du heute schon nicht mal, der hatte den ganzen Körper komplett voll. Mhm. Von oben bis unten ohne Lücke, also so Yakuza-Style, aber halt, ich weiß auch noch ganz genau, was er drauf hatte. Der hat einfach voll crazy so ein Elefantenfriedhof. Der hatte so Skelette von so, also so Elefantentotenschädel und so Rippen und so auf dem ganzen Körper gehabt. Das sah so krass aus. Und ich habe das nie vergessen. Und wir haben den halt immer, der war immer in der Sauna. Und ich habe immer mich neben den gehockt und so und habe immer mir das angeschaut und habe den halt schon genervt und so. Meine Eltern haben schon immer gesagt, so, ey, lass mal den Mann in Ruhe. Aber der fand das voll, ich weiß noch ganz genau, das war, fand es halt auch lustig und so. Ne? Und ich habe mich da so krass dafür interessiert und es war wirklich, also diese Bilder sogar, wie das aussah, muss man überlegen. Gell? Heute, man vergisst ja vieles aus der Kindheit, aber das habe ich noch so arg vor mir. Dieses Bild, wo wir da in der Sauna sahen, und immer wenn ich den wieder gesehen habe, und so habe ich mich schon gefreut, oh geil und so, wie das sah flashig aus, hat ist mir halt richtig im Kopf geblieben und so. Und danach habe ich dann, ging es dann, weiß ich noch, habe ich meinen Eltern den ganzen Abend genervt, und wann darf ich mich tätowieren und so und so und so. Ja, es hat also voll
krass. Das war wirklich so ein Schalter.
Ja, das hat mich als Kind extrem geprägt und so, und es hat mich todes interessiert auf jeden Fall.
Das finde ich immer krass, wenn man wirklich so einen Punkt hat, an dem so ein Schalter umgelegt wird, und die verschiedensten Leute schon hier gehabt, und zwar auch genauso wie mit DJ oder so, wenn das erste Mal eine Platte gehört hat und so, wo dann diese Sachen kommen und die wirklich einen so krass prägen, dass das sich über das ganze Leben zieht und dass die einen so beeinflussen im weiteren Leben, das fasziniert mich immer, weil ich ganz ehrlich sagen muss, sowas in der Art mit dieser Wucht hatte ich halt nicht. Ich kann mich auch an verschiedene Situationen erinnern, die irgendwie einen geprägt haben und so, aber sowas, was wirklich das komplette Leben beeinflusst auf diese Art und Weise, ich finde es immer faszinierend.
Ich glaube, was halt auch da noch dazu kommt, ist, dass man auch automatisch, wie soll ich sagen, so eine Verknüpfung auch damit hat. Das stand, wie gesagt, diesen Mann hatte ich da im Kopf dann von meinem einen Vater damals oder der Freund der Familie, so ein Kumpel, der halt eben so Harley gefahren ist und so tätowiert und so weiter. Das hat für mich immer schon, das hat so eine Ausstrahlung gehabt, weißt du, es ist ja nicht so, dass du einfach nur sagst, ey, das ist irgendwie ein Typ, der hat jetzt mal da ein paar coole Klamotten angehabt, sondern sowas ist ja auch ein Statement, weißt du, und auch dieser Typ da in der Sauna, ich weiß noch, das war auch so jemand, der war so ein, hast du angemerkt, obwohl ich ein kleines Kind war, aber das war so ein Haudegen halt irgendwie, weißt du, das war so einer, wie der geredet, eine Erscheinung, und wie der geredet hat und so, ah komm, das war so, diese hat mich irgendwie so beeindruckt halt irgendwie, ne, so diese Art und Weise und so, und das war irgendwie, glaube ich, das, oder als Kind vor allem hat man ja dann immer auch im Kopf, oder auch wenn man ein bisschen älter wird, wo man sich einfach so sein im Gedanken, so sein Bild ausmalt, so, wie möchte ich denn mal sein, wenn ich groß bin, irgendwie, und mit allem, was dazugehört und so, in die Richtung entwickelt man sich dann ja auch tatsächlich irgendwie und so, weißt du, und schon auf jeden Fall, wie du sagst, also mich hat das schon irgendwie da ziemlich jung geprägt und so. Aber ich muss auch sagen, meine Eltern und meine Mom vor allem, die haben das dann auch schon irgendwie unterstützt, weil was bei mir halt auch dazu kam, dass ich in sehr, sehr jungen Jahren, ich habe mein Leben lang, ich war schon immer so das Kind mit Stift in der Hand und so, weißt du? Kam auch ein bisschen daher bei uns und so. Meine Eltern, die haben mich auch, würde ich jetzt behaupten, recht streng erzogen so. Also ich bin ja auch bin ja Wahl-Frankfurter dann irgendwann geworden. Ich bin ja in Bayern aufgewachsen. Ist jetzt weiß ich mega weit weg, also Würzburg. Aber merkst du auch schon, dass da so ein bisschen die Zeit noch ein bisschen anders getickt hat? Irgendwie, weißt du, also sehr konservativ, katholisch aufgewachsen, so mit jedem Sonntag Kirche und so ein Kram. Und so, so und dementsprechend sehr traditionell und auch, aber auch, wie nennt man das? Ja, streng oder halt konservativ irgendwo auch erzogen. Zum Beispiel bei uns gab es nie irgendwie, ich habe nie mein Leben lang kein Gameboy gehabt, irgendwie keine Playstation, kein Super Nintendo. Das habe ich meine ganze Kindheit nicht gehabt. Meine erste Playstation habe ich mir gekauft, da war ich glaube ich irgendwie 11 oder so. Da gab es dann PlayStation 2, habe ich mir dann mal von meinem Geld kaufen dürfen. So. Aber weißt du, das war auch schon so, wo ich, und deswegen hat meine Eltern gesagt, so, ey nee, so ein Scheiß gibt's bei uns nicht, lern dich selber zu beschäftigen und so. Ne? Und dementsprechend bei uns war es auch noch so, ich bin so auch als Einzelkind aufgewachsen. Weil man ja immer sagt, eigentlich ne, so verwöhntes Einzelkind und so. Was jetzt nicht heißt, meine Eltern sehr, sehr viel wirklich. Ich habe eine coole Kindheit gehabt, muss ich sagen. Ja? Also meine Eltern haben wirklich auch viel für mich gemacht. Aber was das angeht, so waren die halt immer, also lern dich selber zu beschäftigen. So, weißt du, so einen Scheiß brauchst du nicht und so. Und das hat mich tatsächlich, als Kind war das voll das Thema bei mir. Mich hat das voll abgefuckt. Weil alle Kinder hatten damals schon, war voll normal irgendwie. Gameboy zu Hause, Playsy, durften zocken. Auch bei uns war auch nicht so irgendwie Fernseh gucken und so, weißt du. Ich durfte abends mal eine Stunde Fernseh schauen und so. Und dann war das. Aber ich habe halt dadurch wirklich dafür, heute bin ich todesdankbar dafür, weil ich habe seitdem damals schon mich halt immer gelernt, extrem viel selber zu beschäftigen und so. Meine Eltern waren auch beide berufstätig. Mein Vater kam immer erst abends heim von der Arbeit, meine Mom auch. Also das heißt, ich war auch mittags irgendwie schon gewohnt, dann allein zu sein zu Hause. Und ich habe mich hingehockt und habe stundenlang gemalt. Es war wirklich so, wenn wo ich mich hingesetzt habe mit einem Stift, sind bis heute noch mal, sind Stunden vergangen und so, weißt du? Und deswegen, das kam dann so eines irgendwie zum anderen, weißt du? Und dann mein Interesse dann eben dafür schon und meine Mom, die hat dann damals schon gesagt, ey, du machst bestimmt mal irgendwas mit Kunst und so. Und auch alle anderen Leute so um mich herum, die das halt bei mir auch schon recht jung wahrgenommen haben, dass ich da definitiv so eine Affinität hatte. Es waren auch Lehrer oder alle Kinder in der Klasse. Das ist zum Beispiel voll lustig. Wir hatten jetzt, vor ein paar Monaten hat mich eine angeschrieben, irgendwie da hat eine wohl so ein bisschen Recherche betrieben, so aus der Grundschule. Mhm. Weil die ein Klassentreffen jetzt organisieren wollen. Oder ich glaube, es ist sogar irgendwann im November. Ich weiß nicht, ob ich da nicht in Deutschland bin, aber ist auch egal. Und die das organisiert hat. Ich meine so, Alter, mich hatte so geflasht, hat die gesagt, ich fand das so krass, weil wo ich gesehen habe, was du heute machst, hat die gesagt, ich wusste das einfach. Also wirklich Leute, die mich noch von der Grundschule oder so kennen, die sagen, ey, der hat ja immer nur gemalt. So krass, dass du wirklich sowas geworden bist. Wir wussten das damals schon und so, weißt du? Also das war, wie gesagt, für mich war das vorbestimmt irgendwie so. Geil. War für mich mein Weg.
Ich muss eine Sache ganz kurz eingrätschen, weil das, also eigentlich muss ich eins zurückspringen, aber egal, erstmal das davor. Ich fand es gerade sehr cool, dass du das erzählt hast mit dem, weil es mir sehr bekannt vorkam, dieses, dass man sich sehr gut mit sich selbst beschäftigen kann, aber auch so ein bisschen dazu gebracht wurde, zu lernen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Ich muss nur ganz kurz nochmal, weil du hast sehr, sehr viele gute Beispiele. Also du hast ja ganz kurz diesen Oldschool-Tätowierer beschrieben, also wenn man ihn Tätowierer nennt. Dann auch ja ein bisschen so dieses Ding, dass du gerne mit 5 schon oder darüber gesprochen hast. Und ich finde halt, was halt auch krass ist, so man hat ja damals immer gesagt, so oder zumindest in dieser Zeit war ja so dieses, okay, wenn du tätowiert bist, das hatte immer irgendwie eine Verbindung mit Knast. Oder so, weißt du, das waren so diese Vorurteile, die man hatte.
War
so
aber tatsächlich, muss man jetzt an der Stelle sagen,
irgendwie war es
auch,
so,
auch
ne?
Früher ganz definitiv früher so, ja. Ja, und genau. Vor allem die Leute, die da früher schon so rumgelaufen sind, vielleicht lag das auch ein bisschen daran, dass ich doch das schon als Kind irgendwie schon, du hast ja halt gemerkt, das war glaube ich so das Ding, du hast irgendwie gemerkt, diese Leute, die das hatten, das waren keine Leute, ich glaube jetzt kann ich das besser auf den Punkt bringen, du hast es angemerkt, das waren keine Leute, die wie diese anderen Konservativen, gehen in die Sauna, jetzt beißt das Beispiel da, da sitzen diese ganzen Zivilisten, nenne ich es immer so, diese normalen Zivilisten-Leute rum, dann ist dieser eine Typ, wie der gekommen ist, du hast schon gemerkt, Alter, das ist keiner, der wie die Typen da irgendwie arbeiten oder ganz normal. Ich glaube, das war in meinem Kopf vielleicht schon das, dass ich das als Kind wusste. Vielleicht lag es auch daran, ich habe ja gerade über meine Eltern ein bisschen erzählt, die hatten halt dieses typisch deutsche konservativ 08, für, weißt du, so ganzen Tag arbeiten gehen. Und ich wollte als Kind schon, hat mich das irgendwie, diese Sonntagkirche und alles so dieses monotone Leben einfach, was so. Ich habe das als Kind, hat mich das, glaube ich, schon, hatte ich so diesen Drang danach, niemals so zu enden. Und das war für mich wie so Helden, wenn ich das so gesehen habe, weißt du, die da aus diesem Ding irgendwie schon ausgebrochen sind und so. Diese Versinnbildlichung von Freiheit einfach. Ja. Ich glaube, das war das eher, was mich an der Sache dann so krass immer gereizt oder inspiriert hat. So, weißt du, was ich in diesen Leuten gesehen habe?
Also man kennt ja auch diesen Spruch, so mit diesem, wenn du ein Tattoo hast, wirst du niemals in der Bank arbeiten können. Weißt ja, du, so mäßig. Ne, so alles, was, sag ich mal, über den T-Shirt-Ärmel hinausgeht oder über ein kurzärmeliges Hemd hinausgeht, ist ja so dieses, ja, damit wirst du aber nie da vorne in der Bank an, na, wie heißt es hier, am Schalter stehen können. Aber ja, das ist ja auch genau diese Denkweise, so dieses konservativ, ne, du, wenn du was Anständiges lernen willst, dann, oder wenn du ein Vorstellungsgespräch hast, dann zieh auf jeden Fall ein langärmliches Hemd an, weil wenn da irgendwo ein Tattoo rausguckt, dann könnte das schon kritisch werden. Aber das war ja zeitweise wirklich
definitiv. Also lange, das ist ja so, bestimmt, ne, heute noch so. Und es kommt auch drauf,
ich glaub, an. Ich glaube, es ist besser geworden.
Es kommt vielleicht auch drauf an, in welchen Berufen und so. Klar. Und ey, am Ende, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, aber es ist, wie es ist. Und wie gesagt, also ich finde das, und deswegen ist ja auch die Sache so, ich bin ja voll der Vertreter und auch was Tattoos angeht und so. Das ist auch irgendwo ein Statement, weißt du? Also zum Beispiel, ich war auch nie derjenige bis heute, der so sagt, irgendwie hat, also ist es für mich nur so ein optisches Modeding oder so, sondern ich bin schon jemand, der auch sagt, und deswegen auch die Kunden, die Leute, die ich tätowiere, auch mittlerweile so, wie ich das Ganze angehe, also mir ist schon auch immer die Story hinter der ganzen Sache schon sehr wichtig. Die Leute, die ich selber tätowiere, ich lerne die wirklich gut kennen. Ich mache mittlerweile auch wirklich nur noch sehr große Projekte, wo du dich auch mit den Menschen vorher extrem befasst und versuchst auch, ich mache ja auch jedes Mal ein Bevorstellungsberatungsgespräch, sage ich mal, wo ich die Leute kennenlerne und einfach Infos sammle und so. Und deswegen, also ich finde schon, dass ein Tattoo im Optimalfall, ich sage nicht, dass man nicht auch einfach mal was machen kann, ich sage, ich finde es einfach cool, gefällt mir einfach, ja. Mhm. Aber ich finde schon auch irgendwie ein Statement, dass ein Tattoo meistens auch irgendwo ein Statement ist, und zum Beispiel deswegen bereue ich auch gar keine Tattoos oder so. Mich immer fragt, gibt es irgendwas, wo ich sage, nein, Mann, das habe ich so, in dem Moment habe ich das für richtig empfunden und da stehe ich halt auch irgendwie dazu. Und ja.
Ich will auch nochmal kurz zurückgehen, dann, dass diese Art von Menschen und dein Umfeld praktisch, dass das so, ich will es jetzt nicht so hochringen, aber so eine Art Rebellion beziehungsweise so ein Auflehnen gegen das ist, was du hattest, jetzt nicht gegen deine Eltern, sondern ja, einfach gegen die Lebensumstände, zu sagen, das ist nicht meins, und das ist so eine Richtung gewesen, die dir gezeigt hat, pass auf, da geht's woanders hin, da ist noch Licht oder so, wo du sagst, das ist eher das, wo ich hinpasse oder das, was ich will für mich, ja?
Ich würde jetzt nicht behaupten, dass das rein, dass ich gesagt habe, verkleide mich jetzt, oder das wäre genauso wie so, ich verkleide mich jetzt als Punk, weil ich sage, oh, ich will, ja, bin gegen das System. Ja. Nee, das meine ich nicht, aber dennoch habe ich halt einfach gemerkt, dass schon die Leute, ich würde eher sagen, die Leute, die das hatten, waren solche Leute, die so drauf waren. Ich würde nicht sagen, dass die Tattoos dich dazu gemacht haben. Mhm. Ich meine eher, dass Leute, die generell so eine Einstellung hatten, die sagen, ey, ich brauche mich nicht anzupassen, ich mache mein Ding, das waren Leute, die auch Tattoos hatten und so. Weil oft ging es halt auch darum, wie viele Leute habe ich von Kunden von mir. Hier ein bestes Beispiel, der Herbert. Grüße an Herbert, wenn du es hörst. Also auch echt ein guter Freund mittlerweile geworden. Der ist halt einfach, der arbeitet an der Börse. Der ist jetzt, ich hoffe, ich mache ihn nicht älter, als er ist. Ich glaube, der ist fast 60 oder so. Herbert ist fast 60, hat er letztes Mal gesagt. Der kam vor 4 Jahren zu mir oder so, hat kein einziges Tattoo gehabt und hat direkt gesagt, Franz, ey, sagt ganz normal, also, ne, ganz normal, auch, wo der kam auch mit seinem Anzug von der Börse, also würdest du niemals so wahrnehmen. Der irgendwann so, weißt du was, ich habe mein Leben lang, habe ich immer, hätte ich das gern gehabt und habe immer auf andere gehört, die haben gesagt, ey, kannst du nicht machen, du machst das nicht und ja und warum und bam. Und er hat gesagt, jetzt reicht's mir, Alter, jetzt ist es Zeit, ich fand das immer geil, ich höre jetzt auf keinen anderen mehr, ich mache jetzt, worauf ich Bock habe. Und davon habe ich einige, das ist tatsächlich so auch ein bisschen da irgendwie so meine Zielgruppe geworden. Ich habe tatsächlich gewisse ältere Leute, wie auch dich vielleicht, du hast auch noch keine.
Nee.
die sagen, Alter, weißt du was, so, jetzt habe ich mein Leben lang irgendwie gewartet und ich fand es immer cool und jetzt mache ich einfach, worauf ich Bock habe. Und dieses, und das ist wirklich dann so als Statement, so, weißt du, die tragen das dann wirklich und so und sagen, Alter, bam.
Also mein erstes Problem wird dadurch, dass du nur Großprojekte machst, wird
das schon. Du hast doch genug Fläche.
Ja, genug Fläche wie dich, das stimmt, ja, aber. Ja, aber tatsächlich muss ich gestehen, bei mir war das auch so ein bisschen so, es gibt auch einen Grund, also was ist Grund? Es gibt so jetzt keinen massiven Grund, warum ich keins habe, aber ein bisschen war es auch so dieses, dann ist es ja fast schon das Gegenteil wie bei dir, dieses zu sagen so, also mein Ziel war jetzt nicht in der Bank zu stehen und deswegen mache ich kein Tattoo, damit es sonst nicht klappt. So. Also ich bin auch einen ganz anderen Weg gegangen und eigentlich auch habe ich eher das gemacht, was ich immer wollte oder von dem ich geträumt habe, so, ne? Aber ich muss gestehen, bei mir war das einfach so ein. Ich wollte eben auch, wie du es gesagt hast, ich wollte nicht irgendwas machen, damit man sagt, jetzt habe ich ein Tattoo. Weißt du, was ich meine? So, ja. Also Ey, guck mal, es gab ja auch, ich habe ganz viele Phasen mitgemacht, wo ich Kollegen und Bekannte hatte, die irgendwie, da kommt plötzlich einer mit dem Nike-Zeichen an und so, als Tattoo, wo ich halt dachte so, ey, und dann immer wieder danach so, also für mein Empfinden zum Glück habe ich das nicht gemacht, so, weißt du, und...
Besser auch, 100%. Ja, es gab so viele Trends und so, wie du sagst, also absolut, genau.
Finde ich
auch.
Und das war immer so dieses, ich wollte halt nicht mit so einem Trend gehen und es gab immer so Momente, wo ich, also ich habe mir überlegt, es gibt den einen oder anderen Moment, dann würde ich das machen. Dann muss es aber auch irgendwie eine Geschichte oder eine Bedeutung oder irgendwas Besonderes sein. Weil wie du schon sagst, ich hätte auch keinen Bock auf irgendwelche Bilder auf der Haut, die halt so ein bisschen für mich zumindest nichts bedeuten. So, weißt du,
ja, wäre halt unauthentisch auch irgendwie dann. Genau. Einfach zu sagen, ey, ich will jetzt einfach nur ein Tattoo, weil ich ein Tattoo haben will. So.
Genau. Und deswegen
verstehe ich auch. Also finde ich auch tatsächlich besser den Angang.
Deswegen hat es bei mir nie ergeben. Also ich hab tatsächlich mal einen, ich habe auch sehr viel gemalt, auch in meiner Kindheit sehr viel gemalt. Deswegen habe ich auch zum Beispiel immer gesagt, wenn mal sowas, so ein Fall eintreten sollte, dann muss es auch was sein, zumindest, dass ich die Skizze selber gemalt habe. Dass dann jemand kommt, der es besser kann und das halt irgendwie schöner macht, auf jeden Fall. Aber so das Grundding hätte von mir sein müssen. Und dann habe ich auch einmal mir ein Motiv so ganz lange bei mir an die Pinnwand, so am Schreibtisch aufgehängt und dachte mir halt so, okay, ich gucke mir das ja jeden Tag hier an. Weil wenn ich es nach, sagen wir mal, nach 2 Monaten hier an der Pinnwand vor mir schon nicht ertragen kann, Wie scheiße wäre es, wenn es dann halt irgendwie auf dem Arm, auf dem Rücken sonst wo wäre. Wobei Rücken wäre noch gegangen, da sehe ich es ja nicht. Aber weißt du, was ich meine? So, das war auch so ein bisschen mein Gedanke. Und dann dachte ich irgendwie auch wieder so, okay, nach so einem Jahr habe ich das, ich habe das irgendwann auch vergessen. Und dann habe ich das mal wieder gesehen und dachte mir so, okay, das hast du schon irgendwie schön gemalt. Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass dieser Moment dann auch nicht kam. So, weißt
besser war es anscheinend. Genau. Ja, absolut.
Ja, aber ich kann das schon voll nachvollziehen, was du sagst, so, dass man irgendwie... dass man so einen Moment im Leben hat und dann auch sagt, geil, wir sind noch viel zu früh, um zu sagen, dann setze ich alles auf eine Karte, weil das hast du ja mit 5 oder mit 6 wahrscheinlich noch nicht gedacht, aber ich will einmal noch eine Frage stellen zu dem, wo du gesagt hast, du hast dich vollgemalt. Hast du da auch schon, also gab es da auch schon so Ideen, was du gemalt hast irgendwie so? Oder
auch motivemäßig, das ist eine gute Frage, ey. Also ich weiß tatsächlich, ich habe dann teilweise oft halt auch Sachen, die ich dann bei anderen gesehen hatte, was die tätowiert hatten. Okay. Ne? Also so habe ich dann versucht, irgendwie nachzumalen.
Das war mal ein Totenkopf.
Das war damals so. Auch, waren ja die Tattoos todessimpel. Außer abgesehen dieser Typ in der Sauna mit diesem, mit diesem Elefantenzeug, frag mich nicht wieder. Aber das sah, wie ich das im Kopf habe, das sah echt schon so aus wie die Tattoos heute. Also richtig krass mit Schattier, sah echt krass aus. Aber ansonsten, ey, das waren ja irgendwie ein Herz, so eine Außenlinie vom Herz mit einem Pfeil durch und so Scheiß halt, weißt du? Ja. So, oder mal eine Spinne und so. Ja. So Kram waren das, weiß ich noch. So eine Spinne habe ich mir auf jeden Fall mal gemalt und wie so ein Herz und so ein Kram war das alles, weißt du? Also so lustig halt. Ne?
Dann kommt bei mir die Frage, was war denn jetzt letztendlich dann dein erstes Tattoo?
Tatsächlich war mein erstes Tattoo, war so ein Spinnennetz auf der Brust hatte ich. Das hatte ich auch damals mal in so einem Film gesehen und so und das fand ich irgendwie geil und das war so das erste, was ich damals hatte.
Ja, weil das dann ja doch die Auswahl, weil wir waren ja gerade beim Thema, was machst du dann? Und dann, das mit 15 hast du dann gesagt, jetzt geht's los.
Aber war da für dich auch schon klar, dass du sagst, okay, jetzt geht's los und es geht auf jeden Fall weiter?
Ja, ja, 100%.
Okay.
Das ist auf jeden Fall, ich wusste es. Ja.
Geil. Aber du würdest jetzt auch sagen, also wir wollen jetzt, ich glaube, da gibt es genug Sachen, die man schauen oder lesen kann. Also wir werden jetzt nicht hier irgendwie auf jedes Tattoo eingehen und
erzählen
uns eine Story dazu. Das würde auch vielleicht den Rahmen so ein bisschen sprengen.
Ja, aber das erste musste jetzt sein, gerade zum
Thema. Natürlich, bei der Geschichte ist das wichtig. Okay, aber das heißt, du hast als Kind halt viel gemalt, hast du gesagt. Du hast aber jetzt ja dann wahrscheinlich auch nicht nur Tattoo-Motive gemalt. Du hast einfach gemalt.
Nein, gerne, genau. Ich habe einfach gemalt.
Aber wie kam dann der Schritt zu sagen, also ich meine, klar, es war in deinem Kopf, dass man sollte schon ein bisschen malen können, um halt irgendwie vielleicht auch irgendwann zu tätowieren. Aber gab es da dann auch nochmal so ein einschneidender Moment, dass du sagst, guck mal, ich kann ganz gut malen und das will ich jetzt irgendwie auch nicht nur auf Papier bringen, sondern eben auch auf die Haut.
Dieses von wegen, ich will tätowiert werden und ich will andere tätowieren.
Also tatsächlich, sage ich ehrlich, meine ersten, kann ich auch straight drauf sagen, meine ersten Berührungspunkte dann tatsächlich mit Tätowieren oder dass ich gesagt hatte, ey, das interessiert mich, ich glaube, das mache ich, war in meiner Haftzeit. Ich war in recht jungen Jahren und so auch schon also in Haft gewesen und so mit 18 Jahren. Und da hatte ich dann noch mal so mehr Berührungspunkte damit, weil da gab es so einen, der echt krass war, also mit ganz auch, ne, mit selbstgebaute Maschine, Knastmaschine und so. Und der hat da drin auch schon echt dafür ziemlich geile Sachen gestochen. Und da habe ich noch mehr dann, und dann habe ich auch da drin natürlich auch logischerweise noch viel, viel mehr Zeit gehabt, mich mit dem Malen auseinanderzusetzen. Und das Lustige war halt, dass ich das da auch schon, auch da gab es schon Jungs, die gesagt haben, boah krass, ey, du kannst doch auch was machen und so, tätowieren und so. Aber das war doch damals zu der Zeit noch nicht so ganz greifbar für mich, weil ich einfach noch nicht genau wusste, okay, wie soll ich das umsetzen? Ich hatte dann halt immer noch ein bisschen dieses Ding im Kopf, weil halt dann da noch meine Eltern sowieso und vor allem auch die paar oder immer mal, wenn ich mal das Leuten dann gesagt habe, haben auch viele immer noch gesagt, ja, ey, du musst doch mal was Richtiges das erstmal, weil das war, du musst ja vorher schon 18 Jahre bist gerade in Haft und so und mir war schon irgendwie klar, dass den Weg, den ich bis dahin eingeschlagen hatte, der schon bei mir auch, obwohl ich jung war, schon eine ganze Weile auch ging. Ich war so, boah, ey, irgendwas, also in Anführungszeichen, ich habe das immer so genannt, irgendwas Normales musst du vielleicht dann, wenn du rauskommst, irgendwann, ich meine, war mit 18 reingegangen, kam mit 20 raus. Mhm. Das war halt genauso diese Zeit, da entwickeln sich ja Jugendliche oder als bist du eigentlich noch ein Kind, entwickelt sich ja sehr viel und bei mir hat sich halt da schon viel entwickelt. Aber das war dann die Zeit, wo ich mir gedacht habe, ja, okay, wenn ich rauskomme, was mache ich dann eigentlich? Und so klar war, dass ich auf Arbeiten oder so keinen Bock habe, also das wird nicht funktionieren. Und es gab eigentlich nur zwei Sachen in meinem Leben, die mich bis dahin interessiert haben. Das war Malen, Tätowieren, Malen und halt Sport, Fitness. Ich habe halt schon damals, ich habe mit 15 angefangen, wirklich zu pumpen und so, ganze Knastzeit durchgepumpt. Es lag mir schon immer, habe mich auch sehr extrem schon damals immer mit Ernährung und dem, also klar, ich habe, wenn ich immer was früher schon gemacht habe, habe ich es richtig gemacht. Mhm. Ob das halt Hustle war auf der Straße damals oder ob das halt, ich habe da auch Musik. Einfach nur, ich habe Musik selber zwar nicht gemacht, aber wenn ich mich für Musik, also ich habe mich wirklich, ich habe Musik nicht nur gehört, ich habe Musik auseinandergenommen. Welcher Rapper, wo kommt der her? Okay, Chicago, der Style, okay, West Coast, bla bla bla. Das ist so und so. Ich habe das immer studiert, wenn mich was krass interessiert hat. Und da habe ich auch gemerkt, weil ich habe früher auch immer, kennst du ja, wenn du jung bist, nur Schule, und dann wird dir immer gesagt, ja, du kannst doch nichts mehr. Teilweise kam ich mir in der Schule auch echt dumm vor und so manchmal. Wirklich, ich hatte so Momente auch, wo sich Lehrer da manchmal krass vorgeführt haben. Und da hast du manchmal als Junge, als junges Ding, wenn du halt scheiß Noten hast und bam, du hast halt echt manchmal das Gefühl, Alter, du kriegst es nicht gebacken und denkst dir manchmal, Alter, bin ich echt dumm oder so. Aber mich hat halt einfach nichts interessiert, die ganze Scheiße, sag ich dir ehrlich. Mich hat Schule nicht gebockt, mich hat da nichts interessiert, ich fand es alles lame. Das Einzige, was mich interessiert hat, war wirklich Kunst. Kunstunterricht war ich immer gut und Englisch tatsächlich. Englisch habe ich von Anfang an böse gerockt. Habe ich sogar damals in meinen Abschluss-Quali, wurde ich geehrt. Ich war auch auf so einer guten Assi-Schule damals gewesen. Aber ich war einfach Quali, Englisch-Quali, war ich für meine beste Freundin heute, mit der ich bis heute befreundet bin, bei der ich auch hier wohne in Frankfurt aktuell, wenn ich in Deutschland bin. Mit der war ich auf der Hauptschule. Wir wurden beide geehrt, weil wir irgendwie seit 5 Jahren oder so die einzigen oder ersten waren, die in Englisch-Quali eine 1 hatten. Weil mich das halt interessiert hat, wegen der Musik und so. Ja, ja. Aber worauf ich hinaus will ist, ich habe halt gemerkt, ich habe dann einfach gemerkt, ey, du bist nicht dumm. Wenn du dich wirklich für was interessierst, fuchs ich mich da so rein und bam. Aber es war halt bei mir immer recht begrenzt. Bei mir war es halt an Sport, Tattoos, Mucke so. Und deswegen habe ich gesagt, wo ich dann rauskam, ich gesagt, okay, irgendwas musst du halt jetzt machen und so. Und Tattoos war nicht greifbar. Ich konnte nicht irgendwie sagen, ich komme jetzt raus, boah, geil, und fange jetzt bei irgendeinem Tätowierer an. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte und so, weil das halt damals war, das ist jetzt auch schon 2010, 16 Jahre her. Da war das noch nicht so, dass du irgendwie, wie ich das jetzt irgendwann mal angeboten habe, Tattoo Academy, wir geben Coachings und bam, das gab's damals. Es war einfach nicht greifbar so. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, was machst du jetzt und so? Und dann habe ich gesagt, alles klar, geil, dann mache ich erstmal im Sportbereich. Und dann bin ich Personal Trainer geworden, habe mich auch direkt selbstständig gemacht, habe dann 3,5 Jahre als Personal Trainer gearbeitet. War schon eine geile Zeit, weil das ist dann wiederum auch, das hat mich nach Frankfurt überhaupt gebracht. Nach dieser Zeit, Haftzeit, bin ich dann nicht wieder zurück in meine Heimat, was sehr gut war, sondern bin dann nach Frankfurt gezogen. Das hat auch mit dieser Therapie zu tun, weil ich habe dann, um meine Haftzeit da frühzeitig verkürzen zu können, habe ich so eine Therapie gemacht, Paragraph 35 nennt sich das. Und deshalb hat mich dann nach Friedberg gebracht, weil damals alle Jungs schon im Knast gesagt haben, weil ich war ja Bayern, also jeder, der sich in der Szene ein bisschen auskennt, weiß, Knast, Bayern ist auf jeden Fall übel, das ist scheiße. Wie gesagt, alles sehr oldschool und hart, härtere, sage ich jetzt mal, Haftbedingungen. Dann haben alle Jungs gesagt, ey, wenn du rauskommst oder wenn du deine Therapie machst, schau, dass du nach Hessen direkt kommst, weil Hessen ist halt viel liberaler und bam. War so, erster Tag nach Hessen gekommen, bam, geil, erster Therapietag schon, boah, fett, war cool, Alter, geile Leute da gehabt, war richtig cool. Und so hat mich das dann eben von dort aus, weil dann Friedberg war hier, Friedberg, Frankfurt, von dort aus habe ich dann am Ende meiner Zeit dort dann bei Fitness First, habe ich dann meine Trainerausbildung gemacht und war dann Personal Trainer und habe dann auch schon ein ganz coolen Lifestyle gehabt. Und da habe ich dann tatsächlich im Fitnessstudio meinen ersten Partner, mit dem ich, Olli Balboa, war so sein Künstlername, mit dem ich dann den ersten, meinen Laden, den ich bis heute jetzt auch noch habe hier in Frankfurt, mit dem habe ich dann den ersten Laden hier eröffnet. Und weil den habe ich im Fitnessstudio kennengelernt. Und das war dann so die Zeit, ich habe dann immer mal parallel, also jetzt um, jetzt habe ich ein bisschen weit ausgeholt, aber auf deine Frage zurückzukommen, wie kam das dann mit Tätowieren überhaupt und so, weil ich habe immer mal wieder, auch wo ich dann schon draußen war, immer noch gemalt und dann gab es halt wieder Leute, die zu mir immer gesagt haben, so ey, hol dir doch mal eine Maschine, fang an. Und ich muss sagen, da habe ich wirklich auch, eine meiner, echt war damals wie mein Bruder, mit dem habe ich heutzutage leider nichts mehr zu tun, aber ist alles gut, wir gehen unsere eigenen Wege, aber das war einer, mit dem ich zusammen im Knast war. Wir haben dann Therapie zusammen gemacht, also unsere Wege haben sich witzigerweise dann wieder gekreuzt und wir haben sogar unsere erste Wohnung zusammen damals in Frankfurt gehabt. Also wir sind durch dick und dünn gegangen, wir haben wirklich viel zusammen auch erlebt. Und der hat zu mir gesagt, man so, ey yo, guck mal, du kaufst dir so viel so scheiß Klamotten und bam und gibst so viel Geld für Schwachsinn, kauf dir doch mal eine Tattoo-Maschine, Alter, und bam, mach doch einfach mal. Und da fing das dann wirklich an, dass ich dann eine Tattoo-Maschine hatte und mal ein bisschen ausprobiert habe. Und es war aber bis dahin dann noch ein langer Weg, bis ich dann wirklich so gesagt habe, dann wo ich dann Olli kennengelernt habe. Wir haben uns dann im Fitnessstudio kennengelernt, damals gab es dann Facebook. Und der hat dann irgendwie bei mir in Facebook gesehen, dass ich ab und zu mal so auch irgendwie privat ein bisschen rumtätowiert habe. Er auch. Und dann haben wir uns mal irgendwie angesprochen, haben gesagt, ey cool, komm, lass doch mal ein bisschen zusammen. Und haben uns immer Tipps zusammengegeben. Und ruckzuck ging es dann, dass wir dann angefangen haben zu tätowieren halt.
Das heißt,
das war so die Story.
Wirklich so learning by doing?
Absolut, bei mir war das 100% learning by doing. 100%. Okay. Also meine ersten Jahre, wenn zum Beispiel auch hier Jimmy, der jetzt gerade mit uns sitzt und so, auch einer unserer Schüler, Alter, was der heute jetzt nach 3 Jahren macht, was er bei uns gelernt hat oder was ich auch ihm beibringen konnte oder was er auch natürlich sehr krass umsetzen konnte, ey, dafür habe ich locker 6 Jahre oder so. Meine ersten 6 Jahre sah mein Zeug so aus wie die Sachen, die jetzt heute nach 3 macht oder so. Oder?
Weil wir hatten es ja eben gerade mit dem, wenn man sich entscheidet, das geht ja nicht mehr weg, so in der ersten Linie. Und wenn man dann sagt, okay, pass auf, ich tätowiere jetzt auf die Haut und du fängst an. Klar muss man das irgendwie machen, irgendwann muss der Anfang da sein, aber dann bei wem, wie, das ist erstens mal, ich glaube, also für mich wäre das schon eine Überwindung dann auch zu sagen, okay, ich übernehme jetzt die Verantwortung. Zu sagen, ich mache das jetzt bei jemandem oder bei mir selber und ich fange jetzt wirklich so in dem Ding an. Aber da hast du gesagt, ich will unbedingt und du hast du bei dir angefangen oder hast du Leute gehabt, die gesagt haben, okay, das sieht so geil aus, was du malst, ich vertraue
ja,
dir.
Ja, also
oder?
Ich habe irgendwie mal einmal, also es gab früher auch schon Kunsthaut, so, das gab es früher schon, aber so eine ganz, das war eher wie so ein Gummistück. Heute gibt es jetzt wirklich, muss man sagen, hat sich über die Jahre viel getan, da gibt es wirklich heutzutage geile Kunsthaut, auf der du echt cool üben kannst. Aber damals, ich wusste nicht mehr, wie man die Maschine irgendwie einstellt. Also ich habe da einmal 2-3 Linien aus so einem Gummistück und habe ich gesagt, alles klar, bauen wir jetzt aufs Bein. Und das habe ich einmal gemacht. So habe ich gesehen, okay, hat sich jetzt nicht entzündet unbedingt oder so. Und dann waren meine ganzen Jungs schon dran. So. Ja, war ich so. Und Gott sei Dank, also ey, da bin ich heute jedem dankbar, der da schon mir sein Vertrauen geschenkt hat. So. Aber ja, ey, war halt so.
Und wie war der Unterschied vom Malen zum Tätowieren? Also, weil, ich meine, wenn alle gesagt haben, du hast geil gemalt, ich habe jetzt nichts gesehen, aber da gehe ich davon aus, dass es schon ziemlich geil aussah. Und das dann aber auf die Haut zu bringen?
Ist was ganz anderes. Ja, witzigerweise würde ich sagen, heute würde ich sagen, ich habe, also auch wenn ich mein Leben lang gemalt habe, würde ich jetzt bestimmt sagen, das, was ich die letzten 12, 13 Jahre tätowiert habe, ich würde überhaupt, glaube ich, sagen, ich habe mehr tätowiert in meinem Leben, mehr Stunden tätowiert, als ich gemalt habe, würde ich mittlerweile wahrscheinlich sagen. Und ich würde auch sagen, ich kann deutlich besser tätowieren, als ich malen kann. Also verrückt, ich kann mit einer Nadel deutlich schöner schreiben oder was auch immer machen, als ich es mit einem Stift könnte. So.
Okay.
Und es ist einfach ein Tool, es ist ein anderes Tool. Man kann es nicht wirklich miteinander vergleichen, weißt du? So, man kann jetzt nicht sagen, was ist einfacher, was ist schwerer. Es ist einfach was ganz anderes, allein weil Haut eben kein Papier ist. So, ne? Das darf man auch nicht vergessen, dass du halt, ist ja auch ein Riesenpunkt, dass halt... Das ist einfach ein lebendiger Mensch, weißt du, und Haut verändert sich und blutet und so weiter und so fort. Ja.
Aber du hast vorhin kurz angesprochen, ich muss es ganz kurz nochmal sagen, das finde ich aber, wenn man das so ein bisschen beobachtet, auch krass, wenn du dir halt, also jetzt mal als Beispiel auch deine Tattoos, so wenn du siehst, wie krass sich die Qualität auch von Tattoos verändert
hat. Ja, ja, absolut.
Wie du vorhin schon gesagt hast, so diese Oldschool-Tattoos hier, so irgendwie eine Rose oder ein Anker oder so, und dann waren die auch noch schlecht gestochen so. Wobei, vielleicht waren manche gar nicht so schlecht gestochen, die waren halt nur nicht so gut gemalt in dem Sinne. So, oder weißt du, was ich meine? So die Vorlage, sagt man ja so.
Ja, das ist ein guter Punkt, da hast du absolut recht. Das ist genau, das ist tatsächlich, meiner Meinung nach, ich sage das oft genug, einer der Hauptgründe, warum heutzutage tattoo-mäßig vom Stil und alles und vom Look viel mehr drin ist, Ist jetzt gar nicht, weil sich technisch von den Maschinen oder so ultra krass viel verändert hat. Ist gar nicht eigentlich. Also gering, ja, okay. Es gibt damals, waren es nur Maschinen mit, die musstest du ein bisschen selber mehr justieren und mit Kabel, bla bla bla. Aber das ist gar nicht so das Ding. Sondern ich könnte damit heute immer noch mittlerweile krasse Tattoos stechen. Das Ding ist eher, dass du damals, es lag ja an den Vorlagen, wie du es richtig gesagt hast. Weißt du, es gab ja damals entweder nur das, es gab ja auch kein Internet in dem Sinne, also ganz, ganz früher, wo du dir jetzt einfach mal wie heute Pinterest, da gibt es einen und mittlerweile heute auch AI, ich gebe einen in AI, ich brauche einen, was weiß ich was, Frankfurt-Wappen mit Engeln darum und was weiß ich, kannst ja eingeben, was du willst und das spuckt es dir am Ende aus. Ja. Damals musst du dir alles quasi, jedes Motiv erstmal selber entwerfen, selber malen oder wenn du überhaupt schon ready warst, von realistischen Motiven als Vorlage zu tätowieren, also so etwas als Referenzbild zu nehmen, wusstest, also es gibt heute Photoshop, womit du das Bild vorher bearbeiten kannst, also das, um das umzusetzen, das dann erstmal, weißt du, als Motiv entstehen zu lassen, daran hab's ja damals schon gescheitert. An der Technik von der Tattoo-Maschine oder so, oder jetzt Farben, Nadeln, das ist gar nicht unbedingt das Ding gewesen oder so.
Ja, auch, ich sag mal so, wenn du, keine Ahnung, Schatten kreieren willst oder so Geschichten, das kannst du ja theoretisch heute auch bei einer Vorlage schon ganz, ganz cool machen, dass du sagst, könnte scheiße aussehen oder könnte cool, weißt du, was ich meine? So, du kannst schon andere Sachen machen mittlerweile.
100%, also wie gesagt, du kannst es vorher ganz anders visualisieren und dem Kunden und sagen, bla bla, und daran hat sich extrem viel geändert auf jeden Fall, 100%.
Ja. Mich interessiert aber auch deine Entwicklung, weil ich das faszinierend finde, wenn du sagst, okay, du hast halt angefangen und dann hast du mit was für Motiven oder so hast du angefangen? Also nur weil ich jetzt, wenn ich jetzt angucke, was du jetzt machst, würde ich gerne das ins Verhältnis setzen, womit du angefangen hast, diese Entwicklung ein bisschen nachzeichnen.
Ja, ist ganz lustig, weil ich hatte das heute tatsächlich mit jemandem, der zum Coaching heute bei mir war, habe ich das dem heute gesagt, weil der hat auch immer noch ein bisschen an der Tätowierung seit 3 Jahren, der zweifelt ein bisschen an sich und hat gesagt, ja, ich weiß nicht, kriege ich das irgendwann hin? Habe ich gemeint, ey, bei mir, ich weiß das ganz genau. Ich saß damals mal da und habe in der Tattoo-Zeitschrift von einem Tätowierer, von zweien, die ich bis heute hardcore respektiere und zu denen ich heute noch extrem aufschaue, die mittlerweile, Gott sei Dank, mit denen ich sogar schon die Ehre hatte, persönlich kennenzulernen, auch die auch schon besucht habe. Selber, aber ich habe damals in der Zeitschrift die Arbeiten von denen gesehen, das war Juan Sanchez und José López, also Koryphäen in der internationalen Tattoo-Szene überhaupt. Und ich habe die Sachen von denen angeschaut und habe mir gedacht, Alter, sowas würde ich, habe ich mich einfach nur gefragt, wie ist sowas möglich? Sowas werde ich nie im Leben schaffen, auf Haut zu bringen. Und ich habe gedacht, ich werde bestimmt immer nur so, ich habe halt Videos, also jetzt nicht unbedingt so Oldschool-Motive, aber halt eher so, ich sag jetzt mal, keine dreidimensionalen Gesichter, Frauen, Haare, sondern ich habe halt eher so zweidimensionale, wie, was weiß ich, wie ein Spinnennetz, ein paar Würfel, ein Schriftzug mal, weißt du, so typische, also auch Oldschool-Motive, mal ein Totenkopf, so ein Kram halt irgendwie, weißt du? Aber ich habe nie gedacht, dass ich mal irgendwann in der Lage sein werde, so ganze Rückenbilder, realistische Porträts vor und bam. Ja, und irgendwann kam es halt dazu, dass ich mich so entwickelt habe, dass ich von diesen Leuten, die ich gerade aufgezählt habe, dass die mir sogar irgendwann Props für meine Arbeit gegeben haben und gesagt, boah, cool, Respekt, boah, sieht geil aus. Ist halt sowieso so ein Ritterschlag dann so gewesen. Aber ich hätte das am Anfang auch mir nicht vorstellen können, dass ich das mal irgendwann schaffe oder so. Ne?
Aber das hast du dann, weil wir haben ein paar Breaker-Jungs da, die in der Zeit aufgewachsen sind, wo es halt keine YouTube-Tutorials und so weiter gab. Mhm. Die haben halt also irgendwie Ausschnitte aus Videos, aus Musikvideos genommen und haben sich selber weitergedacht, wie der Move und so. Und das ist jetzt, wie hast du dann gesagt, okay, ich probiere es, ich mache den nächsten Schritt von diesen Motiven, Würfel, Totenkopf und so weiter, diese Entwicklung.
Wieder, einfach, learning by doing, einfach... Einfach gemacht, Leute gesucht oder Gott sei Dank, wirklich, das war halt cool. Ich hatte echt immer Leute, die halt an mich geglaubt haben und die gesagt haben, boah, geil, ich glaube, das erste Porträt, das erste richtige Porträt, was ich jemals gestochen habe, war ein Bild von Robert De Niro. Habe ich damals Goran, ein Freund von mir, Hugo auch, sehr cooler Typ, der hat damals gesagt, Alter, geil, let's go, komm, mach, Alter, schau, ich vertraue dir. Und dem habe ich, und das sah echt schon wirklich gut aus, das war von Robert De Niro. Aus, ich glaube, es war ein Bild aus dem Film Casino, wie der so guckt, so, ich glaube, mit so einer Zigarre noch oder so. Und das sah echt schon auch ganz cool aus. Ne? Also, aber das war einfach, komm, wir machen das jetzt, auf geht's, los geht's. So. Das ist echt ausprobieren, geht halt nicht anders irgendwie. Ne? Irgendwann musst du einen Schritt machen.
Ja, klar. Ich habe gerade, sorry, ich habe so ein Bild, auch als wir so ein bisschen über die Tattoos, dass die besser geworden sind. So, ich hab so ein Bild im Kopf gehabt und es kommt kurz nochmal leider zurück zu diesem, wie du von den Oldschool-Tätowierer beschrieben hast, dass es halt früher ja wirklich auch so Ordner gab. Dass
Leute, ja, so Tattoo-Flashes, genau.
Das dass Leute so in einen Tattoo-Shop gegangen sind und ein Ort so, hi, ich würde mich gerne tätowieren lassen. Okay, na, hier ist so ein Ordner.
Absolut. Na, ist weniger, aber ich kenne das zum Beispiel noch in der Zeit, wo ich angefangen habe mit meinen Tattoos, war das auch noch so. Ja, da waren halt Ordner oder da waren an der Wände oft wie so Poster, weißt du, genau. Da mal so machst du und so guckst und da waren Tabellen, da waren lauter Bilder drauf. Und ja, ja. Klar, da oben,
also ich war jetzt,
den hätte ich gerne und so.
In Sardinien im Urlaub, da war so ein Night Market und die Leute sind da, und da war ein Tattoo-Studio, da ging so eine Treppe hoch, da war es draußen. Das war
hoffentlich so ein Airbrush-Ding, oder?
Nein, also die Dinger da am Strand oder so, ja, aber da, ja. Das Ding war ein Tattoo-Studio und dann waren da so ein paar Motive und dann so Walk-In, du kannst dir so irgendwas Kleines stechen lassen und kannst dir das aussuchen. Da sind wir beim Thema wie spontan oder entscheidungsfreudig, aber nee, ich wollte nur sagen, weil ich glaube, das gibt es heute noch.
Ja, ja, also,
ja,
aber ich
ja, glaube tatsächlich schon, aber weniger. Ja,
nicht mehr so verbreitet ist, wie es mal
war. Genau, es geht auch aktuell von diesen Walk-In-Studios, wie das auch halt war, dass du sagst einfach, ey, ich gehe da jetzt rein, hab mir vielleicht gerade einen angesoffen oder was weiß ich, Mädel kennengelernt, komm auf geht's, wir machen jetzt die Namen uns drauf oder irgend so ein Scheiß. Das, ja. Das gibt's ja heutzutage nicht mehr. Auch, aber es liegt auch wahrscheinlich daran, weil die Entwicklung der Tattoos und so weiter, das ist aufwendiger geworden. Das heißt, das läuft auch nicht mehr so, wie irgendwie ich gehe da jetzt heute rein und ich will mich spontan tätowieren lassen, weil das ist halt, wie gesagt, wenn du so etwas auch in so eine Richtung willst, da geht viel Vorbereitungszeit drauf und alles. Und es geht halt ein bisschen weg von dem Trend, was ich persönlich nicht schlecht finde, weil viele von diesen alten Sachen kommen halt auch die meisten Leute, die sagen, Alter, also wenn heutzutage Leute kommen, die sagen, ey, ich möchte mir irgendwie was überdecken lassen und ich hätte gern was weg, dann sind es meistens solche Schnapsideen oder Leute, die halt sagen, ey, ich bin da damals rein, ja, und ey, ich habe da nicht drüber nachgedacht, es war einfach so, tschack. Deswegen finde ich tendenziell schon besser, wie du sagst, dass du halt einfach eigentlich gar nichts hast und sagst, Alter, weißt du, irgendwann, wer weiß, vielleicht kommt, sagst du irgendwann in 10 Jahren, catch dich irgendwas und sagst, geil, jetzt, also es gibt ja wirklich Leute, wie alt bist du jetzt?
Ich bin 48.
Ja, also voll. Wie gesagt, ich hab dieses Jahr meinen ältesten Kunden tätowiert, der war 67. Der kam, seine Tochter, auch Schülerin von uns, und der kam einfach, Manfred. Ne? Der Peter. Der Peter, genau, kam und hat gesagt, ey, weißt du was? Weil da hat die Kleine hat geschrieben, ey, mein Papa ist jetzt gerade auch, witzigerweise lebt er auch in Dubai. So wie ich ja jetzt auch. Und da kam die Tochter und hat gesagt, ey, der Papa ist gerade in Deutschland. Der würde sich gerne von dir tätowieren lassen. Und der würde gerne seine beiden Arme gleich voll machen. Der hat noch keine Tattoos. Ich so, okay, ist gewagt, aber warum nicht? Dann kam er zur Vorbesprechung bei mir. Haben wir uns kennengelernt. Dann habe ich gesagt, ey, ich bin jetzt leider voll ausgebucht. Ich bin nur über Weihnachten ein paar Tage da. Aber wenn du willst, können wir im Januar direkt kommst in Dubai zu mir und machen das. Da kam er, haben wir immer von einem Monat, dann haben wir eine Woche, dann zwei Wochen Pause und dann den anderen Arm haben wir beide, also mit 67 haben wir beide Arme jetzt komplett zu voll, beide, weißt du? Übelst geil, volles geile Zeug drauf, geilen Scheiß und übelst.
Also wie gesagt, ich sitze auch nicht hier und sag nie. Also bei mir war es einfach nur, es war auch nicht diese strikte Entscheidung zu sagen, nein, ich werde nie in meinem Leben ein Tattoo haben. So weit habe ich gar nicht gedacht. Es war einfach irgendwie, wie gesagt, hat sich nicht ergeben. Gab auch nicht, vielleicht weiß ich nicht den Moment dazu oder das Motiv, ich weiß es nicht. Wenn ich es mache eines Tages, gehe ich genau in so einen Laden und nehme so einen Ordner und
das Neigzeichen.
Und nehme das Neigzeichen und so ein anderes.
So ein Einhorn. So. Genau. Ja, aber was lustig ist, es gibt halt zum Beispiel ich erinnere mich halt deswegen, weil ich mich von damals als junges Kind schon so interessiert habe. Das heißt, ich habe auch schon seit damals irgendwie so gesehen, was so die Trends waren. Ja. Weil in der Zeit, wo ich mich schon angefangen habe zu interessieren, wo ich quasi noch ein Kind war, hatten alle, was zum Beispiel volles Ding war, Indianerköpfe, warum auch immer. Jeder hat irgendwie so einen komischen, kennst du wahrscheinlich nicht, oder? So komische Indianerköpfe war mal eine Zeit lang voll das Ding, warum auch immer. Dann viele hatten auch irgendwie auch so, gerade so Frauen hatten so Panther oder so Jaguars oder Panther so unten irgendwo. Ja.
Aber nur die Muster waren das
dann. Ja, also immer meistens nur so Outlines und so, weißt du?
Tribals kamen dann auch noch.
Tribals kamen dann, genau. Großer Tribals Trend. War damals dann ganz durch diese Zeit, dieser Pamela Anderson hat das, diesen Stacheldraht um den Arm. Chinesische Zeichen war ganz lange ein Trend.
Sehr gut. Auch wenn du
das war dann nach den Tribals schon fast, genau. Und danach fing das dann so langsam meiner Meinung nach mehr an, dann mit schon ein bisschen so realist, oder dann fing das mehr in die Richtung an zu gehen, zusammenhängende Motive. Tatsächlich war dann eine Zeit auch generell so Asia-Style, damit fing das dann auch an, so, diese zusammenhängenderen Sleeves, alles und so. Und dann kam irgendwann ein ganz großes Ding, war, das war lange ein Trend, habe ich nie gefeiert, diese Maori-Geschichten, The Rock. Kamen viele Leute, die sagen, ey Bruder, hier, The Rock, was willst du für den ganzen Abend, The Rock Tattoo und so, haben auch noch viele.
Aber das war auch schon so eine Art Tribals, oder? War das nicht so?
Ja, ja, aber genau, so ja, so Tribals, vom Look her, aber waren halt diese polynesischen Muster, was ja generell eine coole Sache ist, aber vielleicht immer so, haben wir zu wenig damit zu tun und ich so. Aber es war
gerade sowas ist sowas, was so dieses kulturelle
Ding, ja, weil es schon so speziell ist.
Also wenn und du so irgendwie zwei Jahre da im Wald lebst oder so und dann sagst du, okay, ich hab jetzt hier mir die Abzeichen finden. Das
und sehe ich auch so. Ich sag dir auch ehrlich, ich glaube, das war vielleicht auch manchmal so ein Punkt, der mich wie soll ich sagen, der mich abgeschreckt hat, weil ich einmal, also was echt schlimm für mich gewesen wäre, glaube ich, wenn dann jemand gesagt hätte, so, ey, guck mal, das hast du doch jetzt nur gemacht, weil es gerade Trend ist oder in ist. Weißt du, das war auch so ein Ding, weil es war schon immer.
Aber stopp, wenn ich dich jetzt unterbreche, ich glaube, genau das ist der Punkt, dass du dann nie sicher warst, weil wenn dir das irgendwas ausmacht, wenn dir jemand anders sagt, dass du, was du da drauf hast, dann ist es nicht das, was du unbedingt drauf haben musst.
Ganz genau. Also so. Und weil ich mir nicht sicher war, aber mir dachte, eigentlich sollte man sich halt für ein Tattoo sehr sicher sein, war das auch, was so mitgeschwungen ist. Aber ich finde halt dann auch, ist das Ding so, wie du gerade gesagt hast, ich finde das cool, wenn das war, also es muss nicht jedes Bild auf der Haut muss
eine Geschichte haben.
Darum geht es gar nicht unbedingt. Ne? Aber wie du schon gesagt hast, ich finde halt, jetzt, wenn wir jetzt diese Maori-Sachen mal als Beispiel nehmen, so, wenn du damit irgendwie so, ich sag's mal, mit der Kultur oder so nicht so viel zu tun hast, dann finde ich. Ich finde es nicht schlimm, wenn es jemand hat, so, ne? Aber ich finde irgendwie so.
Es ist halt kein schon, Stacheldraht, ne?
Also ja, aber es ist schon geiler, okay, wenn es jemand so, hat.
Dann ist es was anderes und das so, ja.
Also ich finde, weißt, es muss schon irgendwie dazu passen.
Ja, also ich will auch zum Beispiel, ich habe das nie gefühlt und ich muss auch sagen, tatsächlich, ich habe noch nie. Ich habe ein einziges Maori-Tattoo in meinem ganzen Leben tätowiert. Wo ich auch dann schon tätowiert habe, gab es dann auch immer mehr so. Ich habe diese ganzen Modetattoos, ich habe das nie tätowiert, weil ich das den Leuten immer extrem abgeraten habe. Ich sage, ey, glaub mir, und Gott sei Dank haben die Leute auch immer auf mich gehört. Und da gab es bei Weibern ganz typisch, das war lange, lange, diese Unendlichkeitszeichen, Federn, wo Vögel rausfliegen und dieser ganze Kram und so. Und ich habe das Gott sei Dank echt meinen ganzen Kunden und so schon früher, oder ich habe das von Anfang an, bin ich immer schon so an die Sache rangegangen. Ich habe das schon von Anfang an eigentlich immer so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ey, auf der einen Seite war es dann schon mein Job und Geld verdienen, aber auf der anderen Seite habe ich immer gesagt, ey, also das, da war ich selber, habe ich gesagt, nee, so ein Tätowierer möchte ich nicht sein, weißt du, der einfach irgendeinen Scheiß tätowiert und bam. Und
Aber sind die dann, weil wir gerade bei der Stelle sind die dann einfach, also haben die auf dich gehört und haben gesagt, cool, dann machen wir was anderes? Oder haben die dann, oder?
Oft, ja. Oder sind halt einfach gegangen. Oder ich gesagt habe, ey, cool, danke, dass du ehrlich und so. Und dann viele von denen kamen dann irgendwann mal wieder, die gesagt haben, ey, weißt du was, ich bin voll froh, dass ich das nicht gemacht habe und so.
Okay, also, aber wenigstens so. Also nicht einfach, haben gesagt, danke, Franz, aber gehen dann halt zum nächsten.
Ey, davon gab es bestimmt auch mal Leute. Ich habe ja nicht alle dann immer wieder gesehen. Aber ich muss echt sagen, dass meine Kunden, also. Die haben Ehrlichkeit heutzutage, kriege ich immer wieder als Feedback, ist, damit punktest du auf jeden Fall extrem. Ja, schon auch alleine, weil die Leute merken, ey, der will jetzt nicht mehr auf Teufel und komm raus, Kohle machen wir, sondern muss ich auch sagen, halt, also Gott sei Dank habe ich mir das dann irgendwann auch erlauben können oder erarbeitet, das auch irgendwie mir aussuchen zu können. Weil ich sag mal, das war halt, wär dasselbe Thema für mich gewesen. Ich habe gesagt, ich hatte früher schon keinen Bock auf irgendeinen scheiß Job oder irgendwas zu machen, worauf ich keinen Bock habe. Wieso sollte ich jetzt, wo ich mein eigener Herr bin, mein eigener Chef bin, irgendwelche Sachen machen, worauf ich keinen Bock habe? So, weißt du, das würde nicht passen. Ja.
Kannst du kurz sagen, wie lange das in, insgesamt jetzt.
Wie lange ich tätowiere?
Ja.
Also, das wird jetzt 13 Jahre bei mir.
13?
Ja, 13 Jahre. Ja, am Stück, wo ich halt wirklich. Ja, also, ich muss auch wirklich sagen, diese letzten 13 Jahre habe ich voll und ganz, also wirklich meine ganze freie Zeit in meiner Kunst, dem Tätowieren gewidmet, dem Tätowieren besser zu werden, dann die letzten paar Jahre sehr viel darauf aufgewendet. Tätowieren auch nochmal, ich würde es behaupten, wirklich, sage ich mal, auch zu studieren, das auseinanderzunehmen, es zu verstehen, weil so habe ich es ja auch erstmal dann selber verstehen müssen, weil ich es ja auch dann weitergegeben habe, weil ich es dann auch lehren wollte. Ja. Und da habe ich halt wirklich mich extrem mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt und so. Und bis heute. Also es ist kein bisschen weniger geworden, das Interesse dafür, oder warum immer noch. Also es ist einfach, ja.
Und warst du auch von Anfang an dann sozusagen als Tattoo-Artist selbstständig?
Ja.
Also es hat auch relativ früh angefangen, dass du gesagt hast, so, ich habe jetzt meine ersten Kollegen und oder Bekannten gehabt, die bei denen ich es ausprobieren durfte. Und dann hast du auch schon direkt gesagt, alles klar, das ist mein Ding. Damit mache ich jetzt
weiter
und
versuche
damit mein Geld zu verdienen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Aber das, theoretisch muss man ja heutzutage nicht unbedingt ein Studio haben, ne? Oder du hast noch ein eigenes Studio, ne?
Ich habe noch ein eigenes Studio.
Aber bist schon so viel und also die kommen ja nicht alle zu dir ins Studio, die Leute, oder?
Nee, weil ich lebe ja also erstens nicht mehr. Das Studio ist ja in Frankfurt, wo auch Jimmy arbeitet und so. Ich selber lebe ja nicht mehr in Frankfurt.
Ja.
Das heißt, ich habe, wenn ich in Frankfurt bin, habe ich auch meine Kunden in Frankfurt, aber ich habe schon eigentlich überall, wo ich international und so bin, bei uns gibt, also gibt es ja auch gängig, Guestspots zu machen. Also ich besuche ja auch regelmäßig Studios in anderen Ländern oder so. Mhm. Und ja, das baut sich dann mit der Zeit halt auch so auf, dass du dann überall so deine Kunden hast, deinen Kundenstamm aufbaust. Und Social Media ist halt auch dazu sehr große, großes Thema oder auch große Hilfe, wenn man sagen, ne? Wenn man das richtig benutzt heutzutage, damit ist man halt auch super gut connected und so. Und ja.
Du hast eben schon gesagt, geht ja nicht so, dass einer kommt und dann jetzt wird tätowiert, sondern du hast ja, das ist ja auch ein zeitlicher Aufwand vorher.
Ja.
Und aber du hast ja auch gesagt, dass du deine eigene Art und Weise hast, an so ein Tattoo ranzugehen. Das heißt, du lernst die Leute kennen und gehst in die Richtung. Also gehört da auch eine gewisse Menschenkenntnis dazu mittlerweile?
Ja, ich würde jetzt nicht sagen unbedingt Menschenkenntnis, aber eine Empathie auf jeden Fall, eine gewisse Empathie. Und du musst dich schon in die Leute irgendwo reinfühlen können. Mhm. Und weil oft ist es halt auch so, dass die Kunden, die Leute, guck mal, mein Job würde ich behaupten, ist es, und ich würde wirklich behaupten, da bin ich gut darin, weil da, und da, das macht auch am Ende einen wirklich guten Tattoo-Artist aus, dass du dich, weil Kunden können oft nicht ausdrücken, was sie, wie, du hast zwar Ideen im Kopf, aber du kannst es nicht visualisieren. Ich bin jemand, ich habe immer Bilder im Kopf. Mhm. Bei mir, ich schiebe immer Filme so. Und mein Job ist quasi aus dem, was du mir erzählst, zu sagen, alles klar, okay, guck mal dafür, versinnbildlich. Also quasi, ich mache aus deinen Worten ein versinnbildliches Bild. Und das ist so das, wo ich dann sage, das ist dann so mein Job.
Und dann merkst du auch, ob die es ernst meinen und ob
ja, das sowieso. Ich meine, das tue ich vorher schon durch ein, zwei Hürden, sage ich jetzt mal. Wie nennt man das?
Aussortiert.
Also wenn mich jemand erreichen will und einen Termin bei mir macht, dann gibt es ein, zwei Hürden, die durchlaufen müssen, ob ich dann am Ende sehe, ob das auch Sinn macht. Und wenn die da, wenn das gut funktioniert hat, wenn die sich da durchgeklickt haben, durchgeboxt haben, sage ich jetzt mal, dann sage ich
mal. Aber die sind geheim oder?
Nee, aber ist jetzt, das erfährt dann jeder, wenn er es da mal machen will, dann sieht er, was er machen muss.
Ja, cool. Nee, ist gut. Sehr gut. Ja, aber geil. Also du hast schon so ein, wie sagt man jetzt, so ein kleines Raster.
Ja, ein kleines Vorauswahlverfahren, genau, wo ich auch schon sehen will, ob, ob die Leute das wirklich ernst meinen oder ja. Ich will auch schon wissen, ob die sich schon ein bisschen damit beschäftigt haben oder ob sie einfach Leute sind, ja cool, ich will jetzt ein Tattoo. Gibt's ja auch, ist auch nicht gar nicht verkehrt, aber dann bin ich halt einfach nicht der Richtige dafür, weil ich will schon auch Wertschätzung für das, was ich mache, weil ich stecke da wirklich viel rein und ich will auch nur mit Leuten zusammenarbeiten, die das dann auch fühlen und so.
Mhm.
Und funktioniert gut, bin dankbar, dass ich wirklich jeden Tag, immer wenn ich tätowiere, habe ich auch genau solche Leute, das passt dann einfach, weißt
du. Aber mal Hand aufs Herz, wie viele Stunden kann man am Tag tätowieren?
Boah, so reine Tattoos, also sagen wir mal so alles so, wenn du selber ab 5-6 Stunden jetzt mal Pausen abgezogen, reine Tattoo-Zeit, merkst du schon, Alter, da raucht dir schon arg der Kopf und ja, so. Und da musst du dich auch lange auch hin, aber ja so, klar, du musst dich auch schon, würde ich sagen, wirklich über Jahre lang musst du dich dahin arbeiten, dass du durchziehen kannst und dass du es auch aufrechterhalten kannst, weißt du? Also, dass du wirklich am Ende dieser 6 Stunden musst du ja immer noch genauso konzentriert und fokussiert arbeiten, wie wenn du in der ersten 5 Minuten angefangen hast. Mhm. Und ich mache manchmal 4-5 Tage am Stück so, weil ich mache ja, wenn jetzt jemand extra irgendwo von weit weg kommt, ich habe auch schon jemanden gehabt, der kam aus Dubai hierher und wollte einen ganzen Rücken machen, den habe ich 5 Tage durchtätowiert, kannst du nicht sagen, boah, jetzt heute geht nicht oder nee, machen wir nächste Woche und so, da musst du durchballern halt, weißt du?
Genau, das wäre so eine Frage gewesen.
Ja.
Wenn du so ein mehrere Tage Projekt hast, sage ich das einfach mal, dann machst du halt schon, aber trotzdem im Schnitt so 5-6 Stunden bist du da dran, am Tag. Dann. Mal halt 5 Tage zum Beispiel dann.
Ja, und was macht das mit dem, der tätowiert wird?
Das kommt ein bisschen drauf an, aus was für einem Holz du geschnitzt bist. Und da gibt es halt manche Leute, also den einen oder anderen, der hier bei euch in der Wand hängt, ich will jetzt keine falschen Dinger nennen. Ich könnte über manche, glaube ich, schon ein paar Sachen sagen. Aber nee, ich sage was Positives, zum Beispiel einen, der hier hängt, ist ja der Twin. Der Twin, muss ich sagen, dem habe ich auch 2 Tage am Stück den Hinterkopf tätowiert. Und da muss ich wirklich sagen, also für mich war Hinterkopf, Alter, eine ganz übel räudige Stelle. Ich habe da wirklich, das war eine der Sessions, an die ich mich, glaube ich, immer erinnern werde. Es waren zwei Jungs aus Amerika zu Besuch. Die haben mir so beide zusammen den Hinterkopf so abwechselnd, jeder hat so seinen Style reingebracht, was eh schon beschissen ist, weil wenn beide gleichzeitig, jeder tätowiert anders, der eine wischt drüber, dann komm, ja, jetzt bin ich dran. Und jeder wird so, aller Hölle, so. Dann haben sie richtig gegangbangt. Aber Twin war wirklich, muss sagen, dem habe ich zwei Tage am Stück seinen Hinterkopf tätowiert. Und das war, also der hat das durchgehalten wie ein stabiler Deutscher, was er auch einfach ist. Also der hat das wirklich abgerissen. Das war krass. Hat mich, auch wollte gar keine Creme haben. Ne, also weil oft heutzutage fragen schon, ey, kannst du Betäubungscreme drauf machen? Weiß noch, der wollte nichts haben, der hat das krass durchgezogen. War stabil.
Ja. Ach, Creme ist für Betäubung?
Ja, gibt's für Betäubung, aber es ist scheiße damit zu tätowieren, weil tut die Haut ganz schwer schlecht vorher beeinflussen und kann Entzündungen bla bla. Also einfach scheiße damit zu arbeiten und wirklich schlecht für einen Tätowierer und so und ja.
Das heißt, es gibt's eigentlich gar nicht so irgendwas, wo man.
Doch, das gibt's schon und es ist auch heutzutage.
Nee, ich meine, tätowieren, tätowieren. Ich meinte in irgendeiner Form. Wie fällt mir das Wort, Mann?
Betäuben?
Ja, danke. In irgendeiner Form betäuben.
Ja, das gibt schon. Also es gibt schon solche Cremes und so, aber es ist halt einfach nicht cool, damit zu arbeiten. Okay. Von daher, ja.
Ja, okay.
Ja, weil ich die Frage auch gestellt habe, weil es gibt ja verschiedene Menschen, erstens mal Schmerzempfinden, na klar, aber auch so Haut oder so Reizung oder keine Ahnung, ob da deshalb nochmal die andere Seite wird mit denen, der da liegt oder steht oder sitzt oder wie auch immer.
Nee. Ich finde es
also, nur zu dir, weil ich habe schon gehört, dass Leute irgendwie einen Vollnarkose oder sowas tätowieren lassen.
Ja, ja, das ist auch tatsächlich über die letzten Jahre so ein bisschen Trend geworden, ja, sage ich mal. Echt? Aber ist nicht wirklich. Also ist zum Beispiel auch vor kurzem jemand gestorben in Brasilien, einer.
Wow.
War ein ziemlich bekannter Influencer, so ein Auto-Influencer irgendwie. Bam, der ist gestorben, war auch Familienvater und so. Ey, wo man sich halt schon fragen muss, ist das wert, jetzt wirklich dafür drauf zu gehen? Weil da, man darf es halt nicht vergessen. Ich meine, es ist immerhin Vollnarkose, ist Vollnarkose, weißt du, hat Risiken so. Und ich habe es auch bei einigen Leuten schon gesehen, die es gemacht haben oder auch die es quasi auf Video aufgenommen haben. Ey, die werden dann danach richtig mit Rollwagen rausgekarrt und die sagen auch wirklich, Alter, die sind ganz schön am Arsch danach gewesen, ein paar Tage. Also, ey, ich finde das so, also ganz ehrlich, ich finde halt so, Alter, tätowieren, es tut halt mal weh.
Ich glaube, das gehört doch auch dazu eigentlich.
Ja, oder irgendwie, ne, also ich meine, so, das ist halt auch die Sache, wo ich sage, irgendwie musst du halt, das gehört, also für mich gehört es definitiv dazu. Und, Alter, ob du jetzt halt einen Tag da liegst, völlig weggeballert und dann ein paar Tage im Bett bedüdelt liegst, weil du halt von so einem Trip weggeschossen bist, oder ob du dann einmal sagst, shit, jetzt habe ich einfach mal vier Tage Schmerzen, aber danach ist auch wieder okay, weißt du? Ich finde tätowiert, ja. Also ich finde irgendwie, für mich war es immer auch, ich habe ja auch schon einige Sessions gehabt und viele davon waren echt schmerzhaft. Ich fand es jedes Mal irgendwie immer, das gehört so dazu, weißt du, du denkst so, bam, also bringst dich vor, kannst ja ein bisschen was saufen oder so. Oder,
ja.
Für mich war das immer so ein bisschen Gaudi und so. Und ich finde immer danach, du fühlst dich danach auf jeden Fall immer lebendig und für mich war jedes Mal dieses durch den Schmerz gehen und am Ende, wenn das fertig ist, ist immer wieder geil, also ja, Mann, cool. Also ich finde es jedes Mal.
Verbindet man dann auch mit dem Tattoo, oder?
Voll, also für mich gehört es immer dazu. Ich kann mich an sehr viele Sessions, an die Sessions wirklich erinnern. Wo es war, wer es gemacht hat und alles drum und dran. Ich finde, das gehört für mich so schon irgendwie dazu.
Ja, ich finde auch. Also obwohl ich...
Wir beide hier ohne irgendwas. Ja, klar, Schmerz muss sein.
Nein, das so weiß ich nicht.
Meinst wenn schon, denn schon, dann sollte man so machen.
Ich finde auch, also das meine ich auch. Wenn ich jetzt den Gedanken weiterspinne und sage, ja komm, ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, ich komme zu dir nach Dubai, machen wir den Rücken voll, dann würde ich mich definitiv nicht dahinlegen und sagen, aber Franz, können wir vorher kurz über eine Vollnarkose sprechen, bitte?
So, ja, halt so.
Nee, also weißt du, ich finde auch, das gehört dann schon dazu.
Ich finde auch ganz ehrlich so, also ohne, dass ich jetzt wirklich haten oder schlecht reden will, es gibt bestimmt Leute aus deren, du musst auch nicht vergessen, viele Leute zum Beispiel auch in Amerika, das machen viele Stars so,
ja.
Rapper oder was weiß ich, Alter, gut, die sind halt auch busy wie Sau, weißt du, also wo ich sage, ey, wenn jemand sagt, Alter, ich will unbedingt meinen Rücken voll haben, aber für den ist es schwer, sich jetzt mal eine Woche irgendwie da rar zu machen, ist es halt so, gut, jeder hat seine Bewegzwecke, aber ich finde so, ich finde, da geht so ein bisschen der Spirit, also die Art und Weise, wie ich arbeite, da würde es nicht passen dazu.
Yeah.
Weil mir ist halt der Spirit auch, der Austausch mit meinem Kunden währenddessen wichtig und so. Und ich zum Beispiel, ich habe auch noch nie, glaube ich, außer auf Convention, wo es laut ist und wo du dich ablenken musst, ich habe auch noch nie mich hingehockt und mit Kopfhörern tätowiert, was heute halt auch so viele machen, weißt du? So, wo dann der Kunde mit Kopfhörern da sitzt, der tätowiert mit Kopfhörern und dann ist einfach nur ein Tattoo machen. So, das ist also nicht meine Art und Weise zu arbeiten und da hätte ich irgendwie auch keinen Bock drauf.
Das heißt, du, währenddem du tätowierst, ihr unterhaltet euch? Oder
ja, also muss jetzt nicht sein, dass wir uns zu ewig, dass wir einen Podcast währenddessen machen. Ja.
Wäre auch eine Option.
Aber wie gesagt, ey, wenn da so 4-5 Tage am Stück, also wie gesagt, ich habe, kann ich sagen, wirklich durch die Wand coole Leute. Und da hast du auch Bock, also wenn jemand cool ist, und zu mir kommen ja auch oft Leute, die auch dann wirklich von weit kommen oder Leute, die du dann auch mal lange nicht gesehen hast, die vielleicht nur ein oder zwei Mal im Jahr dann nur zum Tätowieren sehe, oder auch Leute von früher, also die kommen immer noch zum Tätowieren, und dann ist es auch, dann tauscht du dich aus mit denen, und was geht bei dir, wie läuft's, okay, hier, da, so, das ergibt sich automatisch so, weißt du, dass du dann...
Ich will da jetzt gar nicht so krass drauf rumreiten.
Ich bin jetzt kein Friseur, weißt du, der am Tag 10 Leute hat und jedes Mal, und, na, Wetterscheiße, ja, okay, cool, und Fernseher, irgend so eine Kacke, sondern es ist jetzt kein so geheucheltes Interesse an Leuten, nur dass ich jetzt unbedingt mit jedem so ein Gespräch erzwingen muss, weißt du, aber ich würde wirklich behaupten, so die Leute, die ich tätowiere, meine Kunden sind wirklich besondere Kunden so, und dementsprechend haben die auch oft besondere Stories, und das ist immer ein geiler Austausch. Ich lerne von denen was. Die lernen von mir auch. Oft habe ich auch, dass Leute wirklich von mir krass viel Sachen umsetzen und so, weißt du? Das heißt dann Thema Ernährung. Die sehen dann zu mir, oh, wie, was ist denn du jetzt da gerade in der Pause? Ja, hier Hüttenkäse mit Thunfisch. Ach, Kel, warum machst du das? Oh, lauf das so ein Kram, also, weißt du? Ich habe so oft, dass Leute kamen jetzt, der Kai, der gesagt hat, ja, ich habe aller geil, ich habe seitdem wir letztens gequatscht haben, ich habe jetzt 6 Wochen Carnivore-Diät durchgemacht, ich habe voll abgenommen, mir geht's voll gut. Das ist geil, Alter, weißt du? Wo ich sag so, wenn du halt auch merkst, dass du so einen Einfluss auf die Leute dann dabei nehmen kannst und so, voll.
Ja, finde ich zum Beispiel, gehört auch wieder dazu, dann das irgendwie, also weißt du, so, dass da eine Art, irgendwie eine Art zwischenmenschliche, ich sag mal, Basis entsteht, so.
Von.
Aber ganz kurz noch einmal wegen dieser ganzen Narkosegeschichte. Ist es dann auch so, habe ich es richtig verstanden, wenn jetzt einer das unter Vollnarkose macht, dass der dann auch dadurch halt, also dass man dann mehr schafft? Weil normalerweise, wenn du jetzt einen ganzen Rücken machen willst, dauert es, keine Ahnung, sagen wir mal 4-5 Tage.
Normalerweise. Das schon, aber es ist dann so, dann sind dann 4-5 Artists auf einmal ballern auf dem rum.
Ach so, auch
Ja, klar. Also, wenn das dann einer macht, macht es jetzt nicht so viel Sinn, außer dass er nur keinen Schmerz hat. Das ist halt so, das wird dann wirklich ausgenutzt, dass der dann nur noch einen Tag da liegt.
Aber das ist ja auch krasser für den Körper.
Ja, deswegen, also die Leute sind danach dann wirklich, also klar, du darfst nicht vergessen, dein zentrales Nervensystem und so, alles aller ist... Das ist System Overload, also das ist nicht zu unterschätzen, definitiv.
Deswegen, das wollte ich mich
gerade fragen. Ja.
Das ist ja dann nochmal obendrauf.
Ja, es ist auch in der Tattoo-Szene nicht wirklich, es ist so etwas, wie nennt man das, verpönt, sage ich jetzt mal. Verpönt. Weißt du, also ich kenne viele Meinungen von vielen Leuten in der Szene, die auch was zu melden haben oder die große Namen sind, die alle sagen, halten sie nichts davon, weißt du? So.
Ja. Du hast schon ein paar Mal jetzt angesprochen, ich glaube, wir können diesen Bogen mal schlagen. Du hast dann auch nicht nur einen eigenen Shop und bist selbst zum Tätowierer, wollte ich gerade sagen, Entschuldigung, nein, zum Tattoo-Artist geworden. Und du hast irgendwann auch dann eine Schule gegründet.
Genau. Das hatte ich die letzten 5 Jahre eigentlich gemacht, eine Tattoo-Akademie.
Oder Akademie,
genau. Genau, wo wir wirklich Leute ausgebildet haben, unter anderem auch Jimmy, der hier sitzt. Und da haben wir, wirklich, also ich habe quasi, weil es das ja offiziell nicht gibt, so, habe ich gesagt, ey, wir müssen auf jeden Fall mal was machen. Und Leuten halt auch, weil das war, habe ich auch mal gesehen, weißt du, so, mein Werdegang, ich hätte mir das damals auch gewünscht, dass es was gab, und für mich war das auch hart. Und ich dachte, ey, da muss doch mal irgendwie was passieren. Und dann haben wir halt dementsprechend quasi einen Leitfaden geschrieben, wie man das wirklich Leuten von Anfang bis Ende, wie man da wirklich das denen möglichst zeiteffektiv gut beibringen kann und so.
Ja.
Hab dann die letzten 4-5 Jahre wirklich Live-Seminare gegeben, und das waren dann wirklich ganze Wochenendseminare. Und das hat sich dann aber einfach ab dem Zeitpunkt, wo ich dann auch entschlossen hatte, dann auch Deutschland zu verlassen, war das dann auch automatisch, dass diese Live-Seminare dann so auch nicht mehr stattgefunden haben und so. Und es hat auch, muss ich dann dazu sagen, zu dem Wendepunkt mit dem Auswandern aus Deutschland auch einfach nicht mehr zu meiner zukünftigen Vision gepasst, weil ich halt einfach gesagt habe, so, ich habe jetzt 4-5 Jahre darauf aufgewendet, anderen Leuten dabei zu helfen, tätowieren zu lernen und besser zu werden. Aber da ich mich definitiv immer noch selbst auch als Künstler sehe, habe ich gesagt, wird es auch Zeit mal selber, also du darfst selber als Künstler auch nie stehen bleiben. Da habe ich gesagt, jetzt habe ich wirklich sehr viel Zeit dafür aufgegeben. Natürlich auch zu meinen Gunsten, möchte ich nicht sagen, weil ich bin auch dadurch natürlich gewachsen. Aber rein mein Tattoo-Game jetzt auch mal wieder nach oben zu bringen und mich auf mehr selber zu konzentrieren, habe ich mich dazu entschlossen, diese Live-Seminare jetzt in dem Ausmaß nicht mehr zu geben. Aber ich kümmere mich immer noch auf Leute quasi, um Leute, die 1:1 von mir wirklich lernen wollen. Und das mache ich halt jetzt auch wirklich, sage ich mal, nur noch für wirklich auch wieder nach einem gewissen Auswahlverfahren, die halt wirklich extrem motiviert sind, wo ich auch sage, hey, in die Leute investiere ich nach wie vor meine Zeit, die ich außer mein außenrum noch Zeit habe, die investiere ich dir wirklich die Zeit gerne und helfe denen dann auch weiter. Und das mache ich auch über Zoom-Calls und so, also auch vom Ausland aus und so. Also das auch funktioniert super. Muss gar nicht immer mit Anwesenheit sein und so.
Aber wie kamst du, also es ist ja schon ein anderer Schritt zu sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz nochmal zurück zu diesem, du wolltest als Kind schon was machen, also so, ich sage jetzt einfach mal dein eigener Chef sein oder irgendwie nicht in so in diese Normen passen. Aber der Schritt dann zu sagen, also es ist natürlich sehr geil zu sagen, ich bringe anderen Leuten was bei, aber es ist ja trotzdem schon auch nochmal irgendwie eine voll andere Richtung. Weißt du, dass du sagst, ich habe jetzt irgendwie Bock, keine Ahnung, gab es da auch irgendwie sowas, dass du sagst, boah, ich sehe so viel um mich rum, wo ich irgendwie Bock habe, denen, ich sage jetzt mal, zu helfen oder Tipps zu geben oder weißt du?
Ja, ich würde sagen, das war halt einfach so, glaub mal, generell würde ich behaupten, ich bin auch einfach ein Mensch, der immer irgendwie was... ich brauche immer so eine gewisse Weiterentwicklung, weißt du, ich mag so Stillstand nicht und so. Wenn ich zu lange irgendwie dasselbe mache und so, dann ich muss immer irgendwie was machen, so, weißt du, so. Ich bin da immer unruhig und das hat dann irgendwie gepasst. Ich habe generell in mir gespürt, ich habe zu der Zeit dann schon selber 8 Jahre oder so tätowiert gehabt, knapp oder so. Und ich dachte, Alter, jetzt ist 8 Jahre, tätowierst du die ganze Zeit, irgendwie muss jetzt mal was passieren und... das kam dann halt auch so, dass mich immer mehr Leute auch angesprochen hatten, ey, wie kamst du dazu, wie kann man das lernen und bam, und dann hat so eines zum anderen geführt, dass ich gesagt habe, ey, geil, daraus starte ich jetzt wirklich was Großes, Neues und so. Und auch, muss ich sagen, deutschlandweit hat es dann auch schon ganz gute Wellen geschlagen in der Tattoo-Szene und so. Kam bei den einen gut an, bei den anderen weniger. Da gab es dann ein bisschen diesen Konflikt mit Oldschoolern, die gesagt haben, ah, wie, kannst nicht unser Handwerk jetzt verraten und bla 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 und so. Und andere,
das, wurde das so gesehen?
Das wurde so gesehen, da gab es erstmal arg viel, also sehr, sehr, sehr lang habe ich da viel Gegenwind bekommen und so. Natürlich, weil es aber halt auch, muss man sagen, es ist ja auch immer so, wenn ich da etwas gemacht hätte, wo nichts Cooles da rausgekommen wäre, hätte es auch keinen gebockt. Ja, aber weißt du, wie das ist? Aber wenn du halt plötzlich dann was machst, wo die halt merken, oh shit, wir haben halt allein in kurzer Zeit, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr viele auch Leute ausgebildet, die bis heute, er ist ein sehr gutes Beispiel dafür, Lina, jetzt eine unserer ersten Schülerinnen gewesen, die eröffnet nächste Woche ihr nächstes großes Studio in Düsseldorf. Also wir haben Leute ausgebildet, die innerhalb von, die war auch 4 Jahre da. Das sind Leute, die haben es geschafft, innerhalb von 3-4 Jahren Studios zu eröffnen und die haben jetzt auch selber schon Tätowierer. Einer war ja auch bei euch im Podcast und so, haben jetzt auch selber schon Leute, die bei denen arbeiten. Also weißt du, was dann alleine jetzt nur, ich will jetzt nicht sagen, dass das alles nur auf meinen Mist gewachsen ist, aber alleine durch diese Entscheidung, dass ich das entschlossen habe, sind so viele Leute oder haben sich so viele auch Leben anderer Menschen noch geändert. Und es hat halt vielen anderen, die dann vielleicht selber ein bisschen faul wurden oder die halt selber sich da irgendwie ihren Platz so sehr sicher gefühlt haben, haben die ja halt plötzlich gemerkt, oh shit, da passiert jetzt aber viel um uns herum. Und das hat dann halt erstmal nicht gepasst. So. Und das ist auch Fakt so gewesen.
Die Butter vom Brot jetzt so ungefähr.
Ja, das ist sehr schön. Ja, den Spruch habe ich zum Beispiel öfter gehört. So, genau. Und das ist auch Leute, die das heute immer noch so sehen, aber meiner Meinung nach, die Leute, die es sehen, die sind einfach... die haben halt den Knall einfach nicht gehört, alle, weil das ist nicht meine Pflicht dafür zu sorgen, dass, also wir passen uns ja nicht den Alten an und sagen, oh, wir dürfen jetzt nicht besser werden, weil ihr euch nicht entwickelt, sondern im Optimalfall müssten die eigentlich viel weiter voraus sein und weißt du, aber bei denen ist halt einfach nicht viel passiert.
Ich sehe es bei sowas ganz ehrlich auch immer so ein bisschen so, dass ich mir denke, jeder hat ja die Chance, eine Idee zu haben. Oder jeder kann sich hinsetzen und kann nachdenken und überlegen.
Voll, was das hätte auch jeder anders machen können.
Wollte ich gerade sagen, es hätte theoretisch jetzt, ich will jetzt nicht sagen, dass die Idee, dass das eine Allerweltsidee war, aber es hätte theoretisch jeder auf diese Idee kommen
absolut,
können.
Absolut, voll.
Und jeder diese Idee umsetzen können.
Aber so. Hat halt keiner gemacht. Und so, dann genau. Ärgern sich halt welche, wenn er denkt, wow, jetzt hat es aber mal einer gemacht.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, dass dann vielleicht auch eher Ärger war oder vielleicht auch ein bisschen Neid, so ne, zu sagen. So, aber ich finde.
Ja, ich glaube, da kommt noch dazu, du hast immer noch die Eingefahrenen, die sagen, es war immer so, das gibt es ja auch überall. Und ja, ich glaube, also ich finde, sorry, wenn ich da jetzt reinkriege, aber ich
glaube, machst du oft.
Ja, du bist auch immer lang unterwegs.
Ist okay.
Nee, aber das Ding ist, nee, wenn du jemanden hast, der das jemandem cool beibringt, ja, dann hast du ja auch, dann gibst du ja auch was weiter. Finde ich, also das ist ja so. Wenn man das andere weiterdenken würde, dann gibt es das irgendwann nicht mehr. Oder du hast, oder müssten heutzutage, und die Zeit entwickelt sich ja weiter, sich das alle wieder selbst beibringen und dann laufen vielleicht viele Leute rum mit den ersten Tattoos von Leuten und dann, die das vielleicht nicht weitermachen oder das nicht. Und wenn man jemand hat, der einem das beibringt und dann eine gewisse Qualität auch produziert oder Wissen weitergibt, das ist ja auch eigentlich eine wirklich eine ursprüngliche, wichtige Sache, einfach was weiterzugeben, was man kann. Ich meine, das geht ja auch 100%. Verloren irgendwie. Das hat man ja in allen Bereichen irgendwie. Das Wissen, was ist denn heutzutage, die ganzen Alten gehen in Rente und es kommt in manchen Bereichen einfach nichts nach. Und dann, wie heißt es, Wissenstransfer und so. Das sind ja so
dazu sage ich gerne was. Und zwar war das halt, das war ein witziger Punkt und zwar. Und das hat mich dann auch immer sehr aufgeregt, weil ich habe das meiste immer so, ja, komm rein, raus. Ja. Aber viele sind halt mit unter dem Vorwand gekommen, ja, du verrätst ja unsere Tradition. Und dann habe ich gesagt, Alter, und da ist mir dann immer auf der Kragen geplatzt. Ich sage, Alter, ihr redet was von Tradition. Wer habt ihr überhaupt mal behauptet, wer seid ihr? Also weißt du, wer bist du, dass du sagst, Alter, du bist jetzt hier der Boss und darfst entscheiden, Alter, wer darf tätowieren und was nicht. Das ist das eine. Und zweitens, wenn dir diese Tradition, von der du sprichst, oder diese Szene, wie sie immer sagen, gesagt haben, wenn dir das wirklich so wichtig ist, dann solltest du eigentlich auch, dann solltest selbstlos sein, dann solltest du sagen, Alter, mir ist das wichtig, dass diese Tradition möglichst weiter läuft und so, ja, und das war halt viel, da hast du rausgehört, das war viel nicht so. Was ich aber wiederum sagen muss, um jetzt auch wiederum einen Punkt zu nennen, den ich bei dem einen oder anderen, die diese Einwände hatten, doch im Nachhinein definitiv denen zuschreiben musste, und das sehe ich absolut heute auch so, dass ich halt doch gesehen habe, dass, weil es jetzt heute, sagen wir so, früher war Tätowieren eben schwerer zugänglich. Du musstest damals noch, bevor es diese Akademien und bla 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 gab, musstest du wirklich, sage ich jetzt mehr oder weniger, in ein Studio gehen, irgendwie vorsprechen. Du musstest irgendwie Connections haben, um da reinzusliden. Du musstest jemanden kennen. Demnach war auch der Respekt demjenigen gegenüber, der dich dann reingebracht hat und der es dir beigebracht hat und das, den Punkt gebe ich denen absolut, diesen Leuten, wenn die das meinen und so, weil das ist halt so, dass das dadurch ganz anders war als heute, wenn du dir irgendwie mal von jemandem einen Online-Kurs reinziehen kannst, oder das ist leicht zugänglich für dich und viele, ich sag's jetzt mal blöd gesagt, Kids oder Newcomer, die haben halt da gar keinen Bezug oder der weißt du, ich würde sagen, da gibt's bei denen auch wenige Code, kein Kodex mehr, keine Tradition und bam. Was ich persönlich schade finde, aber ich finde, man muss halt am Ende Tage sagen, also Alter, don't hate the player, hate the game, weißt du? Es ist, wie es ist, was willst du machen? Du musst, ich sorge, ich versuche, ich würde niemals behaupten, dass alle Leute, die ich jetzt ausgebildet habe, von den paar hundert, die es waren, ich sage, Alter, bei denen, jeder ist genauso am Ende, hat sich so entwickelt, wie ich es wollte und so. Aber die Leute, die heute noch an meiner Seite sind, das sind die, die genauso sind, wie ich das cool finde und so, und die diesen Kodex und unsere Werte dieselben haben. Und die Leute sind an unserer Seite noch, an meiner, und die schätzen das auch. Und mit den Leuten habe ich nach wie vor, wie die Lina dich gerade erwähnt hat, mit denen habe ich nach wie vor über Jahre Kontakt. Und da gibt es ja Leute, die verlaufen sich, wo ich am Ende denke, war halt ein Spaß. Das ist aber ganz normal, Alter. Weißt du, das ist in jeder, das ist in jedem Ding so.
Ja, ich finde auch.
Du hast vielleicht auch mal jemanden im Podcast gehabt, wo du gedacht hast, im Nachhinein, das ist voll der Idiot.
Tatsächlich in unseren dann fast 121 Folgen.
Nein, ihr müsst auch gar nicht darauf antworten, aber du weißt, was ich meine. Weißt du?
Es gab keinen Totalausfall.
Ich komme trotzdem mal zurück zu der Frage. Genau, weil es ging um das Thema Musik und wir haben ja so ein bisschen darüber gesprochen, so, oder was du gerade so als Beispiele genommen hast, auch mit diesen, dass gewisse Werte oder gewisse Sachen, die vertreten werden. Und das, was du erzählt hast, kam mir gerade so ein bisschen vor, wie wenn ich sag mal, ältere Leute, die zum Beispiel auch Musik machen, und da muss ich jetzt leider so ein bisschen auch im Hip-Hop-Bereich halt reden, weil ich mich da halt auch am meisten oder am besten auskenne.
Gibt auch viel Parallel damit. Ich weiß, was du sagen willst. Ich glaube, ich stimme dir auch zu.
Ja, dass einfach die Leute sagen, keine Ahnung, die Alten sagen, ja, die Musik, die jungen Leute jetzt machen, ist nicht, oder das, oder man muss, ich sehe es da auch so, natürlich sollte man. Ich kann nicht erwarten von einem 20-Jährigen, der jetzt rappt oder der singt oder der irgendwas aus der Richtung, so R&B, Hip-Hop, sonst was macht, von dem kann ich nicht erwarten, dass der alle Rapper kennt, die wir, mit denen wir groß geworden sind vielleicht, oder die, oder weißt du, ich meine, oder wegen denen wir vielleicht angefangen haben, diese Musik zu hören,
dass
oder
auch die
Musik
auch
zu machen, dass sie die auch wertschätzen. Das, ey, wie soll das sein? Also weißt du, so das, wie weit muss man für irgendetwas zurückgehen, um zu sagen, ich kenne das alles und deswegen mach, also du bist ja vielleicht, also der nächste, guck mal, ein Tätowierer oder Tätowiererin heute ist vielleicht ganz anders inspiriert worden, das zu machen wie du damals, hat dann die Chance, bei der Akademie bei dir dabei zu sein. Wie du schon gesagt hast, diese Zugänge gab es ja früher halt gar nicht so, ne? Ja. Aber wer weiß, vielleicht hättest du diesen Zugang damals schon gegeben, vielleicht wärst du selbst auch in einer Akademie gelandet.
Ich kann ja sein, so, weißt du? Was du zum Beispiel sagst, das Beispiel mit Hip-Hop finde ich zum Beispiel also auch gut, Weil man muss sich ja auch am Ende ein bisschen selber an die Nase greifen. Genauso wie man jetzt sagen kann, wie du sagst, die Älteren regen sich drüber auf, ja wie, ihr kennt nicht den.
Ja.
Und die Jüngeren könnten aber genauso sagen, und da würde es mich dann treffen, wenn die sagen, ja aber und, was bockt's uns alle, aber ihr kennt doch auch nicht von uns den. Wie, du kennst den heute nicht und den und den.
Genau.
Und da muss ich sagen, Alter, ich schwöre, ich kenne keinen von denen heute.
Genau.
Wir waren ja ab und zu mal Hip-Hop Tattoo-mäßig gebucht auf dem Heroes Festival, das war so ein Festival, wo wir auch mal tätowiert haben. Digga, also ich sag dir, da waren Leute so, da kam jemand, ich hab so ein geiles Lowrider-Bike dabei, und da kam einer, so ein jünger Kerl, der sagt, ey, darf ich mal mit deinem Bike fahren? Ich so, ja klar, Alter, fährt der rum und so, und da kommt unser Kameramann, kam dann und meint so, Alter, Digga, weißt du nicht, wer das ist? Ich so, wenn es das ist, Paschan nehmen und so.
Ja.
Cool, voller, korrekte Dude gegeben, und sagt, Alter, keine Ahnung, wer das ist.
Ja.
Und da, also der jetzt einer, den da tatsächlich habe ich danach ein paar Songs von ihm gehört, habe ich auch gefeiert. Aber viele, wo ich sag, und da muss man halt, also, da erinnere ich mich selber auch mal wieder dran, und auch, weil ich ja auch selber Vater bin, vielleicht kannst du mir dann auch zustimmen, da muss ich mich immer wieder dran erinnern, wenn, weil ich sag so oft über das, was die heute machen, denke ich mir, Alter, seid ihr behindert, was ist das für ein Scheiß und bam. Und dann denke ich mir in dem Moment, sage ich, Alter, wenn ich jetzt so bin, bin ich genauso wie damals die Älteren oder die alten Säcke, die gesagt haben, was ist denn das für eine Scheiße heute und zieht euch mal anständig an und was ist denn das für eine Musik und bam. Ja, das ist dann am Ende nichts selber, weißt du? Ich fand diese alten Leute immer cool, oder heute finde ich immer auch die alten Leute cool, die für alles Interesse haben, so ein bisschen. Die gucken sich an, die sagen, oh ja, das ist, du musst ja nicht feiern deswegen.
Ja.
Aber zumindest, also leben und leben lassen, weißt du?
Ja, ja. Wobei das ist so,
wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das ist einfach, Alter.
Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich nehme jetzt trotzdem raus, so ein bisschen zu pöbeln.
Weil das haben alle gemacht.
Das haben wir auch, Alter. Das haben die bei uns gemacht. Und wir sind jetzt älter und dann dürfen wir es auch machen. Wir haben ja auch sehr oft gerade das Thema Musik, ne, die neuen Sachen. Da sagen wir auch, das verstehe ich einfach manchmal nicht. Und, oder wie auch immer. Es ist nicht mein Geschmack oder wie auch immer. Und da kann ich aber trotzdem sagen, so, da kann man sagen, ja, früher war alles besser. Das macht manchmal ein bisschen Spaß. Wir sind jetzt
die neue Generation ist lost, Digga, auf jeden Fall. Alle sollen sich verpissen.
Naja, aber du weißt, was ich meine. Man darf das so ein bisschen. Ich meine, wenn ich zum Beispiel Fußball gucken gehe, dann bin ich auch, die sollen spielen und ich trinke meinen Äppler und dann darf ich ein bisschen. Ich finde, das gehört dazu. Wir haben aber so viele Leute auch hier gehabt, die auch uns was erzählt haben und erklärt haben, also Jüngere auch, die dann uns erklärt haben, warum und manche Sachen so sind, wie sie sind. Oder mein Verständnis und mein Horizont ist dadurch auch gewachsen. Und sagen wir mal so, meine oder unsere Pöbeleien haben dann auch ein bisschen nachgelassen. Also hier war es ein Track nur noch 1,30, 2,30 oder so, was soll das. Aber mittlerweile, ja.
Ey, da muss ich ganz kurz was sagen. Darüber haben wir uns echt oft aufgeregt. Weißt du, dass weil die Tracks so kurz werden.
Ja.
Aber ganz kurz, ich habe mir das letztens aufgefallen, weil ich höre, muss ich zugeben, meinem Alter entsprechend auch sehr viel oft alte Musik. Mittlerweile, also auch weniger neu, weil ich halt nicht so viel finde, was ich gut finde.
Ja.
Ohne das auch irgendwie zu kritisieren zu wollen. Aber ich habe dann, mir ist dann schon aufgefallen, dass es auch damals schon Songs gab, die geil sind, die aber auch einfach nur so 2,35 lang sind.
Zum Beispiel?
Mir fällt jetzt sofort ganz ein, aber ich suche nachher.
Nein, heute sind sie alle so.
Nein, ja, okay. Ich suche nachher welche raus und dann wirst du selber denken, krass, stimmt, der ist echt kurz. Aber so, ne, aber ja, ich finde auch. Aber da hast du echt so einen kleinen Nerv getroffen, als du das gerade erzählt hast, mit dem, dass wenn dann halt, da kommt halt mal jemand um die Ecke mit einer coolen Idee oder mit was Neuem, Frischem, und dann kriegst du halt so einen Gegenwind, wo du halt denkst so, Mann, Leute, das ist doch halb so wild. Und am meisten stört mich das habe ich vorhin ja gesagt, aber ich muss es nochmal wiederholen, dieses, ey, guck mal, es ist doch nur eine Idee. Diese Idee kann jeder haben. Das ist so ein bisschen wie Leute, die sich aufregen, weil einer hat jetzt, keine Ahnung, der eine macht jetzt den und den Laden auf. Und dann muss ich manchmal echt sagen, so, hättest du auch machen können.
Weißt du was, aber jetzt muss ich eine Sache sagen. Weißt du, was der schneidende Punkt dabei ist? Und meiner Meinung nach können wir jetzt wirklich, das ist ein deutsches Ding und ihr werdet mir bestimmt gleich zustimmen. Hätte ich das umsonst gemacht, hätte ich gesagt, ey, ihr könnt alle kommen, meine Kurse sind am Wochenende warm oder gebt am Ende ein Töpfchen, schmeißt ein bisschen was rein, was ihr geben wollt, hätte sich kein Arsch darüber aufgeregt. Aber weil ich das halt auch schon natürlich, ich meine, hey, ich habe da verdammt viel Lebenszeit reingesteckt. Ich war der Erste, oder einer der Ersten, würde ich jetzt mal behaupten. Weil es gab schon vorher immer mal jemanden, der auch mal ein Seminar gemacht hat. Aber das war so, yo Leute, heute ist Künstler XY auf der Tattoo-Convention. Der gibt, ihr dürft dann zuschauen, live, wie er tätowiert, Fragen stellen, das war's. Ich habe mich, um das Konzept für die Anfangskurse zu schreiben, 6 Monate freigenommen. Ich habe 6 Monate täglich Konzept geschrieben, weil ich überlegt habe, okay, wie bringe ich das denen bei, dass selbst ein Typ, der noch nie eine Berührung mit Tattoos hat. Alter, ich hatte Taxifahrer bei mir gehabt, den hatte ich Tätowieren beigebracht. Ich schwör dir, ehrlich. Mhm. So, da habe ich gesagt, wie kann ich das bauen? Also, ne, und es ist auch klar, dass ich am Ende des Tages, abgesehen davon, was nichts kostet, ist nichts wert. Das ist wirklich so. Und eine gewisse Sache, die am Ende, also oft definiert auch einfach schon der Preis ein bisschen auch den Wert, den es am Ende für dich hat. Weißt du, so. Und du musst es auch wertschätzen und so. Und, weil ich halt natürlich auch jetzt nicht auf den Kopf gefallen bin und weil ich halt aus der Sache natürlich auch irgendwie auch ein Geschäft gemacht habe, das war vielen der Dorn im Auge, weil das war das nämlich, glaube ich, was viele getriggert hat. Oh, der Arsch, guck mal, der macht ja Kohle damit. Oh, der und so. Weil hätte, wäre ich damit nicht erfolgreich gewesen,
ja,
hätte ich darüber auch gar keine Sau drüber aufgeregt. Ja. Und das ist meiner Meinung nach so ein bisschen das, was Deutschland angeht. Weil in Deutschland ist es so, da sind dann die Leute, die gucken dann, ja, was nimmt der für ein Seminar? Ja, was weiß ich, sagen wir mal 1000 Euro. Ja, wie, bei dem sitzen da 20 Leute in einem Seminar. Boah, wow, der Arsch, was macht der für ein Geld? Alter, bei den Amis wäre es so, boah, wow, geil, boah, wow, fett, buh, geil. Also, das ist so dieses, bin ja da auch, wie gesagt, öfter unterwegs und da habe ich immer diese, das ist der perfekte Vergleich. Deutschland ist einfach so das Land, da hat der Zahnarzt, egal wie reich er ist, oder ein guter Freund von uns, ich will seinen Namen nicht nennen, kennen wahrscheinlich viele hier, der sagt, Alter, ich habe hier ein Restaurant, oder ich habe ein Hotel und ein Restaurant hier in Frankfurt, ich habe zwei Ferraris, aber ich fahre nie einen von denen. Alter, wenn ich damit einmal mal zu meinem Geschäft fahren würde, da kommen meine Kunden am Ende nicht so.
Ja.
Und das, weißt du, Deutschland, der Arzt, oder würde sich am Ende so ein Keil, würde sich gerne Porsche holen, holt sich den aber nicht, weil er denkt, Alter, wenn ich damit einmal in die Nachbarschaft fahre, Alter, dann stehe ich nicht mehr die Reifen platt, weißt du?
Ich habe aber auch diese thematische
Aufgabe. Und das ist hier leider so.
Dass auch jemand, also das hat jetzt kein DJ gesagt, der hier bei uns zu Gast war, aber das ist auch so ein Ding, so dieses, du legst, ich nehme das jetzt mal als Beispiel, oder es kann auch jemand sein, der malt. So, du malst 5, 6, 7, 8 Jahre lang, verkaufst halt ein paar schöne Bilder. Ey, sorry, wenn es jemanden gibt, der 10.000 Euro für dein Bild bezahlt, dann ist es doch okay, wenn du jemanden findest, der das bezahlt.
Ich freue mich für so jemanden, auch so, wenn ich ihn nicht leiden kann. Ich sage, Alter, geil, Digga.
Und dafür ein schönes Auto kauft, aber das ist halt, ja, du hast schon recht, das ist meistens dann dieses so, ach ja, guck mal, jetzt hat er es geschafft. Ja, ist doch okay, dass er es geschafft hat. Absolut. Also, ich finde, das Einzige, wo ich differenziere, was das betrifft, ist
Enkeltrickbetrug. Hasse ich, Alter, so. Ja. Geht gar nicht, Alter.
Ja, oder diese ganzen Leute, die mir bei YouTube erzählen wollen, ich weiß auch nicht, warum die ich, also irgendwas, ich weiß nicht, was mit meinem Algorithmus bei YouTube nicht stimmt, aber jedes Mal, es ist egal, was ich für ein Video angucke, kommt, hey, du, willst 3.000 Euro in 5 Minuten verdienen? Mhm. Dann schau dir jetzt dieses und so. Und da denke ich mir...
Wolltest du nicht, oder was?
Bitte?
Wolltest du nicht, oder was?
Doch, doch, ich habe die jetzt alle gemacht. Okay. Aber deswegen sitze ich jetzt noch hier und mache einen Podcast. nee, aber das ist halt so, guck mal, weißt du, wenn wie du schon sagst, wenn du damit nicht erfolgreich gewesen wärst, hätte es keinen gejuckt. Also, weil dann hätte es ja auch nicht stattgefunden.
Vielleicht aber schon diese andere Seite noch so. Ja, ja, guck mal, das geschieht im Recht.
Das kann auch sein, genau, das hier, die gibt es auch noch.
Aber die wäre deutlich geringer gewesen.
Weil, aber guck mal, bei
dir. Ja, da geht die Aufmerksamkeit, wenn es Bock dann einfach keinen. Weißt
aber bei dir gibt es ja auch. Also, die Folgen davon sind ja bei dir, dass man sagen kann: Okay, guck mal, da sind ein paar Leute, ob das jetzt viele oder wenig sind, ist ja erstmal egal, aber da sind ein paar Leute, die aufgrund dieser Akademie das jetzt können. Oder aus denen ist was geworden, sage ich einfach mal. Sorry, bei den Leuten, die mir erklären wollen, wie man in 5 Minuten 3.000 Euro verdient. Ich glaube, da wird aus keinem was, außer aus dem, der mir das verkauft. Ja. So, aber das, also wenn man sowas hatet, finde ich das okay. So, weil das ist halt so, okay, da werden halt Leute verarscht. Aber weißt du, also, aber das ist ja kein, also bei dir zu sagen so, jetzt verdient er auch noch Geld damit, so du verarschst ja keine Leute, weißt du, was ich meine? Also ob aus dem, der bei dir im Kurs teilnimmt, was wird oder nicht, liegt ja am Ende auch ein bisschen in der Hand.
Ja, das liegt immer in der Hand, dasselbe. Und auch genau. Selbst bei diesen Kursen, die du gerade erwähnt hast, ey, bestimmt sind, würde ich jetzt mal behaupten, ist der prozentuale Anteil von in dieser Branche und ey, yo, ich coach dich mit der und da.
Gibt's bestimmt
da auch. Da ist welche, wahrscheinlich tendenziell vielleicht etwas mehr Scam dabei als in anderen Branchen, sage ich mal. Aber ey, Alter, es gibt ja auch Leute, immer mal wie YouTuber, die solche Programme getestet haben und gesagt haben, doch, du kannst damit Geld machen.
Ja, klar.
Aber es ist immer, du musst halt da was reinstecken, du musst da was investieren. Wenn du diesen Kurs XY machst, ich bringe dir jetzt Trading bei, bla bla bla, mach am Tag so und so viel 1.000. Ey, das funktioniert. Ich kenne Leute, die sowas machen. Aber Alter, du musst dich da auch böse reinfuchsen.
So.
Und
so ist
es
bei dir auch.
Und das ist beim Tätowieren genauso. Und nur einen Kurs dich einmal anschauen, egal für was da ist, reicht halt einmal nicht. Weißt du? Aber wenn du jetzt sagst, ich zeig dir jetzt, wie du Alter, hättest du dich vielleicht hingesetzt und hast gesagt, Alter, ich zieh mir den jetzt von früh bis spät rein und setz das alles um. Ey, hättest du vielleicht auch jetzt auch verdient, weißt du?
Ja, ich finde auch bei dir jetzt auch gerade, wie du es wie du es erzählt hast, ne, dass du dich hingesetzt hast und du versucht hast. Also klar ist der finanzielle Aspekt auch dabei, aber ich finde, in der Umsetzung ist es halt auch, dass dir wichtig ist, dass die Leute das lernen und dass du denen halt auch was bieten willst. Und das, ich meine, das ist halt schon wieder so, das hat ja auch was dann mit dem Tätowieren zu tun. Das ist auch Teil der Kultur, die auch wie du jetzt sagst, du machst deine Beratungsgespräche und alles. Das ist ja eben nicht, haben wir auch mit der Musik gehabt. Manche Leute machen Musik, um Geld zu verdienen und nicht um Musik zu machen in erster Linie oder so. Ne? Und das denke ich auch, dass es einfach eine Weiterentwicklung war oder der logische nächste Schritt für dich zumindest, zu sagen, okay, ich gehe jetzt in die Richtung. Und das ist nicht so, um zu sagen, wie kann ich die Leute das Geld aus der Tasche ziehen, sondern du vermittelst ja auch was. Wie du sagst, so, das ist ja halt, ich meine, dein ehemaliger Schüler, der ist... Die Reaktion sagt, sieht keiner.
Wie gesagt, also tatsächlich, muss ja, also eine Sache kann ich sagen, und jeder, der mich kennt, ist es so, ob das jetzt in Frankfurt oder sonst wo ist, jeder weiß, wenn ich was mache, mache ich es richtig und ich liefere immer ab. Ohne Scheiß. Also wenn ich was mache, meine ganzen Produkte, ob das Online-Kurse sind, ob das BAM, alles, was ich da auf die Beine gestellt habe, hat Hand und Fuß. Ey, wenn du zu schwach bist, das durchzuziehen, ist es nicht mein Problem, aber ich kann das wirklich sagen, ich habe es jetzt wieder neue Leute, ich mache das ja immer noch. Ich habe wieder vor kurzem einen gehabt, Alex Bam, der hat ja seit 6 Wochen oder so sich einen Online-Kurs gekauft. Alter, der tätowiert jetzt schon. 6 Wochen ist das ja. Der tätowiert, der hat sich vor 6 Wochen, der ist genauso wie du, wie Jimmy, so ultra. Der tätowiert jeden Tag zu Hause auf Kunsthaut, bam. Ich sag's euch, das dauert kein halbes Jahr. Alter, der sitzt ja in irgendeinem Studio und arbeitet als Tätowierer und muss seinen Job nicht mehr machen. So, weißt du? Und für genau diese Leute mache ich das halt. Und die schätzen das auch wert und mit denen ist halt einfach geil, so, weißt du? Von daher.
Also wenn ich so kurz reingrätschen darf, so,
ja,
ich konnte nach einem Jahr wirklich 2 Jobs kündigen. Einen Vollzeitjob, einen Managerjob und halt noch einen Nebenjob. Nach einem Jahr. So, also innerhalb, also wenn man es wirklich dead serious meint, dann.
Und gestern haben wir geschaut, was für ein Auto er hier sich jetzt kaufen will. Weil er hat gemeint, er holt sich vielleicht einen C-Klasse. Da habe ich gemeint, Digga, also jetzt für deinen Stand so ein E-Klasse, E-Coupé oder so ist schon langsam drin jetzt und so. Aber
und dann, so, und jetzt mache ich den. Ach so, hast es geschafft jetzt, ja?
Ja, ja, genau.
Ach so.
Also ist geklappt.
Ja, ja. Also, aber das ist echt stimmt. Das ist leider, das ist ein bisschen dieses, oft dieses Mentalitätsding, so dieses, ja. Wie du schon gesagt hast, also es gibt Menschen, die freuen sich dafür, auch wenn man denjenigen nicht mag, aber einfach sagen, aber einfach diese das sagen zu können, so guck mal, ja cool. Also ich mag den Typ nicht oder die Dame nicht, aber was diejenigen da auf die Beine gestellt haben, ist doch super so.
Gibt's einige, ich glaube, ich würde sogar behaupten fast, es gibt einige Leute, die mir irgendwie unsympathisch sind, wo ich sage, aber Allah, krass, was der auf die Beine gestellt hat, als Amazon. Also es gibt einige, wo ich sage, Allah, krass.
Mhm.
Aber es sind halt einfach, man muss auch nicht mit jedem sympathieren unbedingt, weißt du, passt ja, einfach nicht zu mir. Aber trotzdem, wenn jemand was auf die Beine stellt, krass, und wie du gesagt hast, vorausgesetzt, er hat keine andere Person damit geschadet oder keinen übers Ohr gehauen, aller Respekt. Vor allem zeigt es mir auch immer wieder, dass halt einfach mehr drin ist, weißt du? So ist
ja, klar. Ich versuche es mal, ich mache jetzt, glaube ich, eine gute Überleitung.
Bist mit gespannt, Ankündigung, ja? Dann ist die super.
Mit Ankündigung. ja, du hast ja, wir haben jetzt gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, ein bisschen, du hast ja gesagt, das ist so ein bisschen deutsche Mentalität, so dieses Neid-Ding oder halt Sachen, ja, so schlecht rede ich jetzt einfach mal so. Wir haben von drüber kurz schon, du hast schon angedeutet, dass du ausgewandert bist.
Genau, genau.
Sagt man, du bist eigentlich sporadisch immer mal hier, aber du lebst
genau,
nicht
genau.
mehr.
Genau, genau, ich habe keinen...
Lebensmittelpunkt ist nicht mehr genau, Deutschland. Ich mache einfach jetzt 3 Fragen zu einer. Frage Nummer 1, oder nee, doch, sag ich, du kommst 3 Fragen. Also einmal...
Also vorneweg schon, war super überall.
Ja, danke. war das ein Grund zum Auswandern unter anderem? Dann wäre meine Frage, warum Dubai? Das dürfen wir ja sagen.
Ja, klar.
Und die dritte Frage wäre, wann ist das passiert?
Ja.
Fangen wir andersrum an, ich glaube, du musst nur 3 zuerst beantworten.
Ja, also offiziell wirklich fest ausgewandert, dass ich da gewohnt habe. Also abgemeldet habe ich mich letztes Jahr 2024 im Juni.
Ja.
Und dann bin ich auch direkt rübergezogen und so. Jetzt so genaue Details und so müssen wir nicht, weil...
Mhm.
Aber auf jeden gut. Fall, Dubai ist auch alles, kann auch jeder heutzutage machen, ohne dass ich jetzt Werbung dafür machen will, wie das geht und so weiter, aber ist auf jeden Fall kein großes Ding. Gehst zum Amt und sagst, ey, ich habe jetzt keinen offiziellen Wohnsitz mehr in Deutschland. Und genau, seitdem wohne ich in Dubai. Genau. Und warum Dubai? Ist halt einfach so, witzigerweise, hätte man mir vor 2 Jahren noch
ich
gesagt...
Ich muss kurz erklären, das ist für uns eine sehr, sehr wichtige Frage, weil wer diesen Podcast aufmerksam verfolgt, weiß, dass der Tobi und ich uns sehr oft... über Dubai, also jetzt nicht über Dubai als Land oder so, über dieses Auswandern nach Dubai im Allgemeinen etwas lustig machen.
Ja.
Was aber, sage ich gleich hier vorab schon mal, was aber auch daran liegt, dass es halt auch, wo wir wieder bei dem Thema Trends und so sind, es gab für mich oder auch für uns dann in dem Fall so einen Moment, wo du das von allen Seiten gehört hast.
Mhm. Weißt du, ey, 100% widerspreche ich euch gar nicht und ich glaube auch schon alleine deswegen war es auch so ein Ding, warum ich es, auch wie du sagst, ich habe das immer wieder gehört, auch vor allem seit Covid, oh ja, der chillt in Dubai. Und bei
dann
mir ist auch
Dubai Schokolade, dann kam alles.
Ich würde generell mich auch immer so für einen behaupten, ich hatte auch tendenziell nie Bock, mit so Trends zu schwimmen und so. Wenn ich Bock auf was habe, habe ich es gemacht, ob es jetzt ein Trend war oder nicht. Aber allein deswegen, und weil ich halt auch teilweise gesehen habe, was für Leute das dann teilweise auch waren oder auch viele Mädels oder so, die... wo ich mir einfach immer gedacht habe, so, oh Gott, die jetzt auch und so, ne? Dann habe ich halt, hätte ich selber auch nie gedacht, dass es bei mir tatsächlich Dubai wird. Aber ich habe dann einfach doch so einen Schlüsselmoment gehabt. Ich bin eigentlich wegen einer ganz anderen Sache dann auch vor ungefähr 2 Jahren nach Dubai geflogen, weil ich dann einen Filmdreh mit jemandem geplant hatte, der dann tatsächlich wegen gewissen Umständen nicht stattgefunden hat. Ein Tag davor wurde das abgesagt. Was dann auch dazu geführt hat, dass ich mit der gewissen Person auch, dass wir auch da getrennte Wege gegangen sind, was aber auch am Ende des Tages gar nicht schlimm war, weil ich wünsche ihm gar nichts Böses, ich bin ihm eigentlich heutzutage eher sogar dankbar, weil das war der Grund, warum ich eigentlich nach Dubai geflogen bin, alleine dann, hat einfach nur dann dazu geführt, weil eigentlich war da viel geplant mit, ey, wir wohnen da bei meinen Jungs und das und das und das und von einem Tag auf den anderen, in der Nacht, wo ich eigentlich geflogen bin, einen Abend vorher, habe ich dann einen Anruf bekommen, ja, ey, das ist gecancelt und ne. Ich so, okay, krass, Alter, cool, ich sage jetzt auf jeden Fall meinen Flug nicht anwiesen lassen, habe ich mir ein eigenes Hotel, alles bam. Und genau da waren dann bei mir so, ich hatte das oft im Leben so, so Schlüsselmomente. Und da sind bei mir auf diesem Trip sind dann solche Schlüsselmomente passiert, habe dann Begegnungen gehabt und bam, wo ich gesagt habe, Alter, es waren dann 2 Wochen. Dann habe ich einfach gesagt, okay, das ist für mich einfach all die Sachen, die für mich im Leben wichtig sind. Meine Werte und bla bla bla, habe ich gesagt, Alter, das ist hier der Ort, wo ich sage, Alter, das passt für mich. Und ich war ja wirklich viel, bei mir muss auch ich dazu sagen, ich habe viel auf der Welt schon gesehen, um auch andere Sachen auch ausschließen zu können. Und da habe ich gesagt, Alter, geil. Und es war dann ruckzuck, ich habe dann gesagt, Alter, ich kam dann zurück, ich habe dann 1-2 Tage noch überlegt, ob das jetzt, ich meine, ein bisschen Zeit habe ich auch mir gegeben, sagen, ey, ist das jetzt gerade eine Kurzschlussreaktion? Ja, nein. Dann habe ich mich dann mit meinen Leuten hier zusammengesetzt, die dann auch schon mit mir im Team gearbeitet haben, was die Läden angeht, Akademie und so. Dann habe ich gesagt, ey Jungs, also so sieht's aus, ich bin raus. Habt ihr Bock, das irgendwie, sollen wir das weiter irgendwie zusammen rocken oder nicht? Und dann haben wir uns abgestimmt. Und dann habe ich von dem Tag alles, habe ich alles quasi mir hinter mir abgebrochen und so und habe das dann umgesetzt. Sofort. Und warum halt auch Dubai oder... ich sag mal so, weil da kann ich jetzt vielleicht ein bisschen so dafür sprechen, weil ich verstehe das, dass man sich ein bisschen lustig macht über diesen Trend Dubai. Aber ehrlich gesagt, ohne das jetzt herablassen oder hochnäsig zu meinen, aber also meiner Meinung nach, wer auswandern will, vor allem, ich sage jetzt mal, ich nenne es andersrum, wer Deutschland verlassen will, ich rede jetzt gar nicht mal hier auswandern, weil früher war auswandern so, ja okay, cool, ich habe jetzt Bock auf irgendwie Hippie-Lifestyle, bumm, und ich mache wilden Bummler. Nein, ich rede wirklich davon, wer gezielt Deutschland oder vielleicht sogar Europa verlassen möchte, aus gewissen Gründen. Alter, da bleibt gar nicht viel übrig außer Dubai. So. Also, ne, es kommt halt drauf an, wie du leben willst und bam und was dir auch wichtig ist, aber ich sag jetzt mal, das, was mir ein Land, was wirtschaftlich sicher, was generell überhaupt Sicherheit bietet für Familie, bam, du kannst da nachts alleine rumlaufen, du kannst deine Frau da nachts alleine rauslassen, du kannst Kinder, die haben eine sehr gute Schulbildung, die sind generell, die sind auf dem neuesten Stand. Ich sag mal, wenn ich jetzt nach Dubai wieder zurückfliege, das fühlt sich an wie in die Zukunft. Du fliegst, du lebst in der Zukunft dort. Du hast keine Briefkästen mehr, du kriegst alles nur noch per E-Mail. Für jedes Amt hast du eine eigene App. Ich mache alles von meinem Handy. Natürlich auch steuerlich ist es interessant, aber das war für mich tatsächlich einer der letzten Punkte eigentlich am Ende des Tages, weil das ist einfach nochmal on top gewesen, geil. Gesundheitssystem und diese ganzen Sachen, die ich da jetzt so aufgezählt habe, wenn man das mal alles so überschlägt und vor allem natürlich auch, ich muss auch sagen, mir gefällt halt eben das Motivation auch einfach, weißt du, was du da siehst, das ist einfach so, das zeigt mir dort, sky is the limit und das hast du da alles und wenn ich jetzt halt alle anderen Orte mir angucke, Deutschland, wenn man guckt wirtschaftlich, okay, auch ganz Europa aktuell schwierig. Amerika fand ich immer geil, ich liebe es in Amerika zu sein, aber aus vielen Faktoren total unsicher, bam, Flugzeit viel zu weit weg, Amis, Trump, kann man sehen, wie man will, die sind ja auch alle immer knapp im halben Bürgerkrieg. So, was bleibt denn dann? Südamerika? Haha, ja, okay, ist schön, aber das ist für mich eher für Urlaub. Afrika, Australien, sehr weit weg. Die Leute, die mir dann kommen, mit Thailand auswandern, ja, alles schön und gut, aber ich habe auch Familie und so und ich möchte, das ist auch was, wo ich sage, wo kann ich mir mit meiner Familie, so Gott will, das dann auch irgendwann auch mal vorstellen und so und so. Ey, und dann bleibt halt meiner Meinung nach, bleibt auf der Welt dann am Ende nicht viel übrig. Und wenn du auch mal ein bisschen guckst, wo halt so die Entwicklung, wo sich in den letzten Jahren schon alles so ein bisschen hinbewegt und so, wie, wo viele Sachen passieren und abgeht. Ey, da ist, war, hab ich gesagt, da ist einfach Dubai the place to be. Mhm. Und so hat sich das halt am Ende so ergeben. Und deshalb muss man auch am Ende sagen, ey, Dubai, Frankfurt, Dubai, Flugzeug, ja, das sind 6 Stunden so. Ist jetzt für, ich bin es generell schon gewohnt, viel zu fliegen. 6 Stunden ist, bin hier mit dem Auto neulich runtergefahren nach Wien oder, also du brauchst von hier, wenn du mit dem Auto runter nach Hamburg oder nach München fahren willst, fährst du 5 Stunden, weißt du? So, also kann ich mich auch im Flieger hocken in der Zeit nach Dubai. Also gehen am Tag mindestens 3 Flüge jeden Tag hin und zurück. Also das ist für mich so, wo ich sage, Alter, das ist easy erreichbar so, wenn man die Möglichkeiten hat, das so umzusetzen.
Als Insider kannst du jetzt auf jeden Fall dazu was sagen. Das sage ich jetzt absichtlich mal als einfach Vorurteil, dass das herrscht oder dass man so, ist das nicht oder wirkt das nicht alles dann irgendwie auch künstlich?
Ich würde
weil es ist ja auch viel schon künstlich, ne? Oder neu.
Neu, künstlich erschaffen, nenn mal wie du willst. Ich finde, viele sagen auch das Wort Fake, was ich finde jetzt nicht so passt.
Nee, das habe ich extra nicht gesagt.
Ich würde sagen, ja, ich würde es vielleicht etwas oberflächlich sehen, weil Dubai ist, es hat so ein bisschen diesen, wenn Instagram ein Ort wäre, wäre es so wie Dubai, weil es ist so ein bisschen dieses heile Welt, was ich aber geil finde, weil, weil es ist ja nicht so, dass da jetzt auch gar nichts Schlechtes passiert oder so, aber das ist halt einfach nicht so, wird nicht so, es kommt nicht so raus und es sind auch sehr strenge Regeln, an die du dich halten musst, die da einfach auch dazu führen, dass es aber auch funktioniert, das Ganze, weißt du? Und weil du sagst halt künstlich so, weiß nicht, wenn ich künstlich höre, wenn ich das höre, dass Leute sagen, Dubai ist künstlich, dann habe ich immer einfach, das Einzige, was ich immer sehe, sind immer diese ganzen Weiber, die dann da irgendwie rumlaufen und haha und Flaschen und an, also dieses gefakte, gehypte Party Gehabe so, das ist das, wenn ich das höre, ist es künstlich, denke ich an das. Aber da, ansonsten habe ich eigentlich, was Dubai angeht, nichts Künstliches jetzt eigentlich so im Kopf. Okay. Kommt auch extrem damit an, in was für einer Bubble du bist oder halt wo du, mit was für Leuten du bist. Das ist genauso wie flieg nach Thailand, mach einen typischen Touri-Urlaub, flieg nach Mallorca, mach den Ballermann-Bierkönig-Urlaub oder besuch halt mal irgendwie, wenn du, was weiß ich, einen Freund, Freundin hast, die, wo die sagt, Alter, wir leben seit 20 Jahren auf Mallorca und haben eine geile Finca, dann wirst du einen ganz anderen, ein ganz anderes Mallorca kennenlernen. Und so ist es halt bei Dubai wie überall halt auch so, weißt du? Wenn du halt Dubai quasi so sagst, ey geil, ich schaue mir jetzt die ganzen Instagram-Locations an, die aktuell gehypt sind, geh dann in genau diese Beachclubs und bla bla, ja, dann wirst du sehr wahrscheinlich das Klischee bestätigt bekommen, dass das irgendwie künstlich ist. Ja, aber ja, was ich ja sage, Oberfläche vielleicht ein bisschen. Ja, okay, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, dort mit Leute zu finden, mit denen du auch eine tiefe Connection schnell aufbaust, weil das muss ich wiederum sagen, das ist halt eine sehr coole oder auch würde ich fast schon sagen, vielleicht irgendwo eine deutsche Eigenschaft, weil wir Deutschen, wir sind schon irgendwo auch eigen, distanziert, manchmal für Ausländer sagen sie ja Deutsche grimmig, schwer zugänglich, emotional, aber bei uns ist es halt so, wenn du dann aber mal jemanden hast, und wenn es auch nur Absprachen sind oder auch wenn es mal ein Nachbar ist, wenn dir ein deutscher Nachbar eigentlich sagt, weißt du was, ja, morgen, ich passe da auf oder ich gieße die Blumen und dann kannst du davon ausgehen, ja, der macht das halt irgendwie, weißt du? Das ist halt da, aber das ist fast nirgendwo auf der Welt so wie in Deutschland. Das ist ja wieder, habe ich gelernt, das ist das Geile an Deutsch sein oder und deswegen merke ich ja auch zum Beispiel, habe ich in Deutschland auch sehr viel, in Dubai sehr viel deutsche Freunde und wiederum auch gerade die Deutschen, die aus Deutschland nach Dubai ausgewandert sind, wir sind halt auch viele auch vom sehr ähnlichen oder gleichen Schlag, was halt dadurch extrem cool passt, weil wir haben auch viele aus den gleichen Gründen das Land verlassen, wir sind viele aus denselben Gründen nach Dubai gekommen und wenn sich dann noch so ein bisschen dieses Mentalitätsding mischt, das ist halt auch cool und so, weißt du? Ja. Aber es hat halt extrem damit zu tun, Alter, wenn du sagst, du bist jemand, der in Dubai, keine Ahnung, wenn du so ein Vertriebsfuzzi bist, der jetzt in so einer Firma arbeitet und, weißt du, und die geht jeden Abend in diese gehypten Cafés und bam, wirst du ein anderes Dubai kennenlernen, als wenn du jetzt sagst, weißt du was, Alter, ich gehe täglich in ein Yoga-Studio dort und trinke meinen Matcha-Tee und also weißt du, das ist so ganz anders halt auf jeden Fall. Kommt drauf an, wie du dich da bewegst.
Also ganz ehrlich, so wenn man das, deswegen war es auch mal interessant, von jemandem zu hören, der halt auch da lebt jetzt oder der auch da diese Wahl getroffen hat, dahin zu gehen so. Ich meinte auch, deswegen habe ich extra gefragt, künstlich so, ne? Aber ich finde, du hast schon, das hast du aber auch gesagt, so, es kommt auch immer drauf an, weißt du, was jemand erwartet, der irgendwo anders hin möchte oder aus welchen Beweggründen er das Land verlässt, hast du gesagt. Und also zum Beispiel mein Ding, sage ich ehrlich, wäre es, also jetzt mal abgesehen davon, dass wir halt uns hier und da einen Spaß erlaubt haben, so, aber keine Ahnung, mir würde halt, also Wetter ist natürlich super so, ne, klar, aber mir würden so manche Natursachen fehlen.
Ja, weißt, tut doch, mir. Ja. Ja, ist so. Ist, ja. Das ist ein Ding, wo ich sage, fehlt mir, ja.
Ja. Kannst halt nicht, siehst halt keine Berge oder so.
Ja, siehst du, Berge ist anders, ganz andere Vegetation dort und genau. So. Du kannst tatsächlich, wenn du auch, da gibt es auch viel zu sehen, andere Sachen.
Ja, genau.
Wüste, geil, war ich das erste Mal mit dem Bike raus in die Wüste gefahren, Kamele, Baum, Flash, Ruhe, voll, übelst Flash, geil, ganz anderer Film. Aber witzigerweise, wie du sagst, seitdem ich halt da bin, habe ich halt so, boah, ich habe echt dieses frische, grüne, diesen Geruch. Jetzt, deswegen, bevor ich nach Dubai zurückgehe, gehe ich nochmal in die Schweiz mit Jungs bei diesem Motorradfahren, so dort Berge sehen und so. Das habe ich dort echt vermisst, tatsächlich. Ja. Aber das ist wieder so ein altes Ding, so, weißt du, man vermisst halt oft auch das, was man gerade nicht hat. Das Psychospielchen, aber es ist so.
Aber das heißt, also, das bedeutet, du bist, dadurch, dass du da jetzt ansässig bist, du hast ja jetzt gesagt, dass mit Leuten, die halt hier noch mit dir und für dich arbeiten, die halten das hier am Laufen in Deutschland. Es gibt Leute, die zu dir kommen nach Dubai, um sich dort tätowieren zu lassen.
Genau, aber du so, reist, ich habe auch Leute dort quasi, einfach die, ich tätowiere auch viele Leute dort.
Ja.
Seitdem hat sich auch mein Kundenstamm auch halt einfach nochmal extrem erweitert und ist nochmal internationaler geworden, weißt du? Weil sonst habe ich halt in Deutschland eher Deutsche und bam, oder wenn du mal in Amerika bist, mal Amis, bam. Und in Dubai ist halt so international, dass ich halt alles habe, von Franzosen über Holländer, über alles. Ja, also es ist halt geil, das nochmal viel internationaler geworden und dadurch kriege ich auch nochmal viel mehr in den Gesprächen mit den Leuten mit, was bei denen im Land so abgeht und so, weißt du? So, das ist ganz interessant.
Aber kam die, oder anders gefragt, ist es, die sind auf dich aufmerksam geworden, weil du plötzlich quasi da warst, so von wegen krass, der ist jetzt ein geiler Tattoo-Artist bei uns und den checken wir jetzt mal an. Weißt du, was ich meine? So, ich meine, klar, du, als Beispiel ist, es gibt jemanden in Frankreich, der lebt aber in Frankreich, sieht dich auf Social Media irgendeine Art und Weise und schreibt dich an, sagt, ey, ich komm mal rüber oder wann bist du das nächste Mal, keine Ahnung, in Deutschland, in Frankreich?
Nein, sind Leute, die in Dubai leben.
Genau, also aber die sind quasi auf dich dann aufmerksam geworden, weil die sagen, krass, der ist ja jetzt auch in Dubai und dann,
so
kommst du zustande.
Genau.
Das heißt, du bist nicht dahin gegangen, weil du schon einen Kundenkreis hat das.
Nein,
das ist nicht krass, okay.
Und privat, also es hört sich jetzt gerade so an, so okay, es reicht, ich gehe jetzt so Lone Wolf-mäßig dahin. War das so oder hast du schon da schon so gewisse, weil es war ja doch recht kurzfristig dann, ne?
Ja,
oder hast du dann schon gewisse Infrastrukturen oder Leute gehabt,
die vor Ort waren? Ich hatte schon Leute, Jungs und so, die auch da sind, das schon und so, aber die machen auch andere, jeder macht auch so sein Business und so. Also es war jetzt tatsächlich rein businessmäßig, war schon für mich ein neuer Step, einfach mal ins kalte Wasser springen.
Ich wollte sagen, es war schon, also ich will jetzt nicht sagen, bei Null anfangen, weil du kannst ja, also du hast ja nichts Tätowieren verlernt, aber genau, du hast halt schon irgendwie, was das betrifft, schon bei Null angefangen, weil du konntest ja auch nicht wissen, habe ich in den ersten 3, 4, 5 Monaten direkt Kundschaft vor Ort, weißt du, sowas, das meinst du halt auch.
Ich muss aber auch sagen, ey, man darf jetzt auch nicht sagen, ich bin auch nicht ausgewandert mit dem Grund zu sagen, ey, ich will mich jetzt sofort wieder zu arg in Arbeit stürzen und so, sondern ich habe auch die letzten Jahre viel gemacht und so.
Ja.
Und es war auch einfach mal für mich an der Zeit zu sagen, jetzt kann man auch mal ein bisschen
das Leben genießen.
Die Seele baumeln lassen.
Ja, das Leben genießen ist auch, hört sich hart an, das hört so geil, der lebt jetzt nur ganz am Pool, wobei ich schon eigentlich jeden Tag am Pool chille.
Ne, da haben wir es wieder.
Also ich will sagen, ich habe mich die letzten Monate nicht überarbeitet. Ja? Ich will sagen, Thema Work-Life-Balance, das war es eher so.
Ja.
Ich habe gesagt, das, was ich mache, aber ich arbeite immer noch konsequent oder effektiv an gewissen Projekten und Sachen. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, also ich habe eine gute Work-Life-Balance reingebracht und so. Und ist auch oft so, wenn du merkst, dass wenn du manchmal ein bisschen zurücktrittst, dann ergeben sich auch wieder andere Sachen und so, die gut laufen und
Ja, gehört auf jeden Fall dazu.
Bitcoin, Leute, Bitcoin.
Aber Tobi hat gesagt, oder gefragt, ja, doch, oder das ist nochmal erwähnt, mit dem so ein bisschen dieses, wie soll ich sagen, so die Struktur, die da so vor Ort ist. Das heißt, hat dir schon geholfen, dass du Leute da kanntest, die schon auch dorthin ausgewandert sind? Weil das ist, stelle ich mir halt schon, und das war ja wahrscheinlich zum Glück bei dir nicht, aber das stelle ich mir schon auch manchmal, es gibt ja wirklich so, ich will das nicht als Beispiel nehmen, wenn man sich die Sendung Vox Auswanderer gesucht ab und zu mal reingezogen hat.
Nein, aber wie gesagt, ich habe
1000 Euro, aber ich mache jetzt einen Imbissbude auf Mallorca.
Alleine einfach vom emotionalen Effekt. So.
Ja, okay.
Du kommst an und sagst, ey, komm Jungs, geil, komm, wir gehen heute Abend essen und so. Also, das ist schon was ganz natürlich, das hatte ich definitiv ja. So.
Oder auch Leute, die dir Tipps geben, wo du sagen kannst,
ey, natürlich, genau. Dass ich sofort, also und auch gute Jungs, die da connected sind. Also ja. Klar, das würde ich schon sagen. Also
wie ein Typ rüber, der
ey, wenn. Wenn du jetzt irgendwo hingehst, auch gerade Dubai, also da kann ich auch gleich sagen, wenn du sagst, oh ja, ich war jetzt aus, also Allah, da fliegst du, in Dubai ist so ein Ort, da ist so viel Scam auch unterwegs und bam, Allah, also da ruckzuck, Allah, fliegt dir deine Kohle raus und Allah, die da bist du, fliegst du wieder zurück, so.
Das ist genau das.
100%.
Wir hatten gerade geplant, wir wollten gerade eigentlich ein Podcast-Studio aufmachen in Dubai.
Pass auf, wir müssen es nochmal, ich will das von meiner Seite auch nochmal sagen, weil für uns, so wie wir das wahrgenommen haben, warum wir auch immer unsere Witzchen gemacht haben, war halt...
Das war noch nie böse so
bisschen,
Witze, ne?
Nee, das war immer so ein bisschen wie Disneyland, weißt du, so, ich gehe jetzt nach Dubai, weil das alle machen und dann wurdest du von allen Seiten zugeknallt und du hast halt dieses Ding so, ja und jetzt habe ich es geschafft und jetzt gehe ich nach Dubai und da ist all diese Welt in Ordnung und so weiter, ne? Wir wissen schon, dass das so nicht ist, aber es war halt so extrem die letzten Jahre gewesen, dass wir immer gesagt haben, ja, also aus Spaß, mal so ein Post, so waren wir, keine Ahnung, war ich in Holland oder Steve war irgendwo in Portugal, hat gesagt, ich bin jetzt in Dubai und so Sachen, ne? Aber weil, das ist nämlich auch, das ist ja auch das, was ich auch schon gehört habe, ist, dass du da auch richtig Gas geben musst, um da überhaupt dann halt auch irgendwie stattzufinden oder das zu machen, ja, was du Bock hast.
Ey, Dubai, also ich sage, Dubai ist sehr schnell.
Ja.
Dubai ist schnell. Sehr, sehr schnell. Und auch wenn ich sage, wenn man sich da jetzt auch ein bisschen auskennt, kann man, was zum Beispiel auch so Lebenskosten angeht, abgesehen von Miete, weil das ist schon deutlich teurer als in Deutschland, aber man kann in Dubai auch echt gut überleben für gutes Geld, würde ich schon fast behaupten, zu deutschen Preisen, wenn man sich auskennt. Aber hey, also natürlich, wenn du in Dubai... ist Haifischbecken, weißt du? Also entweder, also das klar, musst du schon sagen, also die Leute auch, muss jetzt auch unterscheiden, die ganzen Weiber, die plötzlich alle seit ein paar Jahren sagen, ja, ich gehe jetzt nach Dubai und landen dann auf irgendwelchen Yachten und so, wir wissen ganz genau, dass die nicht selber dafür gearbeitet haben oder dass die jetzt nicht sich den krassen Businessplan überlegt haben, wie sie auf diese Yacht kommen oder in den ganzen Beachclubs abhängen. Also das würde ich mal behaupten. Also deswegen hat auch, glaube ich, ein bisschen Dubai dieses, was ich auch schade finde, dieses Image bekommen, ja cool, yeah, ich gehe jetzt nach Dubai und irgendwie wird es schon laufen. Aber es macht halt oft durch gewisse Leute, die das so ausschauen lassen, oder muss ich jetzt auch einfach mal sagen, bei gewissen Mädels, die so einen Film fahren, macht es halt extrem so einen Eindruck, dass es so wäre. Aber nein. Die meisten Leute, die ich, also auch alle Jungs, die ich kenne, das sind eiskalte, krasse Geschäftsmänner einfach, weißt du? So, und jeder, die halt echt krass ihr Ding machen und die wissen, wie der Hase läuft und sich gut anpassen können und ein gutes Netzwerk haben und so.
Genau,
weil und die auch da hart dafür gearbeitet haben.
Genau, weil das wäre jetzt nur eine Frage für mich, weil erschließt sich für mich komplett, das macht für mich auch Sinn, dass das für dich alles passt. Wenn ich jetzt sage würde, wenn man jetzt nicht so ein Hustler ist, ne? Wenn man sagt, okay, pass auf, ich will ein cooles Umfeld und so weiter und so fort. Und ich bin so eher so dieser 9-to-5-Typ, oder auch länger mal oder was auch immer, aber dass man sagt, okay, ich bin jetzt nicht so dieser selbstständige Typ, der irgendwie in so einem Haifischbecken überleben würde, sondern ich will eigentlich ein normales Leben mit meiner Familie oder so. Weißt du, das ist für mich noch so ein bisschen dieser Kontrast, weil das, was du machst und wo du dich bewegst in deiner Bubble, hast du ja auch gesagt, gibt verschiedene Bubblen, ist es so, kann ich das nachvollziehen, weil das passt auch zu dir, dass so dieses Schnelllebige, immer was machen wollen, aber auch irgendwie das dann auch genießen können und dafür ist die Infrastruktur da und so. Aber zu sagen, so jetzt für den Otto-Normalverbraucher, zu sagen, okay, ist das auch so möglich?
Tatsächlich ich kenne auch unter meinen sehr guten Freunden ist jemand, ich würde jetzt nicht sagen, dass der 9-to-5 macht, aber... aber es gibt auch, der wohnt auch recht außerhalb und so, also das gibt's auch total, deswegen Dubai ist übelst facettenreich und das ist halt echt das, wo man dann am Ende ein bisschen sagen muss, dass es sehr schade ist, dass es auch so einen Ruf bekommen hat, weil ich kenne halt zum Beispiel auch wenige zwar, aber ich habe auch ein, zwei Mal Emiratis kennenlernen dürfen und so. Und die leben auch ganz anders. Also die leben komplett auch zurückgezogen eher und auch außer ist gut. Dubai halt auch wirklich von so einer ganz anderen ruhigen, sehr, sehr familiären Seite. Und das ist halt, darfst du nicht vergessen, dass gerade Familie und Familienwohl und Sicherheit und Angebot für Kinder und alles drum und dran wird dort so krass groß geschrieben. Ich glaube, so krass habe ich es selten in einem Land gesehen. Und auch dieses, wie sich den Leuten, uns, Einwanderern angepasst wird und so. Zum Beispiel, weil es auch immer diese Vorurteile gibt mit, ja, Beispiel auch, oh, wie gucken die dich an? Ja, Tattoos ist ja da nicht so gern gesehen oder bla bla bla. Oder das ist ja da sehr, ich sag jetzt mal, so Glaubenskonflikte und so. Und überhaupt nicht. Ich habe es noch nie so krass gesehen in einem Land wie Dubai. Ich schwöre dir, an Weihnachten, zur Weihnachtszeit, dort überall sind da Weihnachtsbäume. In jedem Supermarkt irgendwie laufen die Bedienungen mit so Weihnachtsmannmützen rum. Überall läuft Weihnachtsmusik, Jingle Bells und bla 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 bla. Und dann kam ich hier zurück nach Frankfurt. Alter, wo in der ganzen Innenstadt gar nichts mehr war. Ab 24. alles abgebaut. Keine Lichter, kein Nichts, Alter. Und dann kamst du an Silvester, war ich wieder zurück in Dubai. Alles hat noch geleuchtet, Weihnachtsbäume. Wenn Ostern ist, Osterhasen, bam. Also das ist, weißt du, so, ich sag's auch straight raus, Deutschland schafft sich, was das angeht, so arg seine eigene Kultur und Bräuche ab. Die machen das mehr dort, als wir hier, ich schwör's dir. Das ist krass. Und das ist was ich weiß, was viele nicht denken würden, weil es auch so ein Vorurteil ist. Ja, da musst du dich ja da voll anpassen und bam, gar nicht. Die würde ich schon hart sagen, klar, es gibt ein paar Regeln und auch deren Kultur und das soll man auch respektieren, tun wir auch. Aber ich würde sagen, die machen sehr viel dafür, um natürlich auch die Leute dort willkommen zu heißen. Das ist echt extrem dort.
Ich finde auch, das haben wir vorhin auch so ein bisschen gehabt mit diesen verschiedenen Bubbles. So ganz ehrlich, wenn du dich halt, natürlich siehst du jetzt auch so ein, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel Dubai nehmen, siehst du natürlich, wenn du dich nur mit bestimmten Dingen befasst, siehst du ja auch nur das.
Was du sehen willst.
Genau.
Absolut.
Oder was dir gezeigt wird. Oder eingespült wird durch welche Algorithmen auch immer.
Das war so eine Art wie so Goldrausch, weißt du, alle müssen jetzt dahin, weil da machst du auch die Kohle und alles. Und deshalb habe ich gefragt, weißt du, weil für mich ist das sehr monoton dargestellt oder nur mit diesem ganzen und das halt nur.
Aber weil du auch nur das quasi gezeigt bekommst.
Ja, klar, das ist ja auch das, worüber wir uns dann
ausgleichen. Eine Sache, so, das muss ich auch noch mal kurz dazu sagen, was auch jetzt mal einfach objektiv betrachten, warum das auch Sinn macht, warum das auch tatsächlich so war, wo man jetzt auch den Leuten das anrechnen muss, dass es auch eine Daseinsberechtigung hat, warum das viele gemacht haben. Warum ist Dubai so interessant? Oder weil du gerade sagst, wie so ein Goldrausch geworden. Mhm. Dieser Job Influencer, dass du mit YouTube, mit Podcast, Trading kann man, also hat jetzt nicht mit Influencer zu tun, aber diese Jobs, die du vom Handy machst, das gab's halt früher alles noch nicht. Und gerade, wie viele Leute haben, du hast gesagt, ihr habt euer Podcast in Corona-Zeit gestartet. Mhm. So viele Leute sind bös viral und bam, alle sind Influencer geworden, auch in dieser Covid-Zeit. Heutzutage, ihr wisst, heutzutage kannst du mit einem krassen Video viral gehen und bist plötzlich Influencer für XY und machst damit Cash.
Oder eine Frisur.
Und diese Leute, für diese Leute ist einfach Dubai attraktiv. Warum? Ja. Weil du einfach keine Steuern darauf bezahlst. Denkst dir so, Alter, warum soll ich hier in Deutschland abhängen, wenn ich eh faktisch nur von meinem Handy aus arbeite? Mhm. Du bist nicht an einen Standort gebunden. Warum soll ich dann im Land hocken, wo ich in der ganzen Welt am teuersten, am meisten Steuern bezahle und die Hälfte davon abdrücken soll? Natürlich gehe ich dann nach Dubai. Und vor allem, wenn ich auch noch jung bin und noch mein ganzes Umfeld, was in dieser, ich will ja in dieser Szene auch weiterkommen, die ganzen krassen Managementagenturen, die sowas machen, die sind alle da drüben. Du kriegst als Influencer da drüben, Alter, du kriegst Beachclubs umsonst, du kriegst BAM, Alter, da gibt es eine App, Secret Society bin ich auch, habe ich noch nie genutzt, aber kannst dich registrieren lassen. Die holen die Leute extra ran, kriegst du den ganzen Tag, jeden Tag kannst du gucken, Fitnessstudios umsonst, Essen umsonst, Drinks umsonst, Beachclubs umsonst, Hotels manchmal sogar. Alter, das ist halt einfach, die wissen halt, also das meine ich halt auch damit, die machen das halt auch schlau und die gehen mit der Zeit, Alter. Die wissen, wie das geht, die machen das Marketing gut. Mhm. Auch Sheikh Mohammed, also der Ruler, ich habe sein Buch gelesen, Alter, der hat das schon alles krass durchdacht gemacht. Auch die ganzen Deutschen, ja, ist ja immer so typisch, ja, wenn denen ihr Öl mal leer geht und so. Alter, die scheißen auf das Öl. Dubai war schon lange ohne Öl, schon längst unabhängig. Dubai war schon, bevor die überhaupt auf Öl gestoßen sind, war das ein krasser Umschlagplatz für Perlenfischerei und so. Dubai ist schon lang unab, also ohne denen ihr Öl brauchen die schon lange nicht mehr. Und die wissen einfach ganz, Dubai ist ein Business. Dubai ist ein Business. Und das ist halt immer so ein bisschen das, was ich sehe von dann Deutschland, wie die sagen, ja, das ist dann wieder im übertragenen Sinne immer ein bisschen das. Du musst ja auch überlegen, guck, ich habe das ja auch ein bisschen analysiert. Das ist genau das, wie die Oldschool-Tätowierer sagen, ja, guck mal, so, ah ja, Allah, die, einer macht's vor. Und warum wird auch über Dubai, man muss sich auch mal die Frage stellen, warum wird gerade über Dubai, es gibt keinen Ort auf der Welt oder keine Stadt oder Land auf der Welt, über das so viel falsche Propaganda verbreitet wird und wo es dir so unschmackhaft gemacht werden soll, dahin zu gehen. Da muss man sich mal fragen, warum? Warum wollen denn alle Länder so schlechte Klischees darüber bam? Weil die alle nicht wollen, dass die hingehen. Ja klar, weil jedes scheiß Land die Steuern für sich selber behalten will. Wie viele Leute hauen ab aus den Ländern? Dann bietet halt hier mal was, dass die Leute hier bleiben. Ja, könnt ihr nicht, okay. Aber dann, also verstehst du, was ich meine? Das ist auch ein ganz einfaches Ding so. Ich finde, da muss man sich mal fragen, warum. Ich will manchmal oft, wenn mich Leute fragen, so, ja, wenn, ja, du bist ja bei uns nicht mehr. Ich will manchmal schon gar nicht aussprechen so. Manche denken mal so, ich will gar nicht damit flexen. Ja, ich wohne in Dubai, so im Gegenteil. Ich will das manchmal gar nicht sagen, weil ich erstens weiß, dass das bei vielen so, ja, Dubai, das ist.
Der meint uns.
Nein, ich meine das generell so, weißt du, weil es bricht schon oft, man muss sich manchmal dann schon so rechtfertigen dafür. Ja, ich wohne in Dubai, ja und Allah. Und dann gibt es mal, was ich immer lustig finde, sind so Leute, die so sagen, das habe ich neulich, habe ich meine, so geil, Allah. Da hat einer mich gefragt, so, habe ich gesagt, ja, Dubai, meinst du, ja, so irgendwas, hat er gesagt, also alle gehen ja heute in neuer Zeit in Dubai, in Dubai, habe ich gemeint, ja, alle, die sich leisten können, habe ich gesagt. Ja, die so,
ist doch der Neid, der aus uns spricht. Ja.
Ich habe das, weißt du, ich meine immer nur, man muss sich fragen, warum ist es so, dass viele, dass darüber so viel Negativpropaganda gemacht wird und viele Sachen stimmen halt tatsächlich auch einfach faktisch nicht, weißt du, das ist halt das. Und ich habe darüber, wie gesagt, lang drüber nachgedacht. Und meiner Meinung nach ist halt wirklich, das kommt von den Ländern auch teilweise selbst oder von, dass die diese, wie oft siehst du in Zeitschriften oder irgendwo oder in so in Nachrichten teilweise so komische Dinge, die ausgestrahlt werden, die halt einfach faktisch nicht stimmen irgendwie.
Mhm. Das ist auch ein Problem. Aber das, guck mal, das war
ja, klar, auch im Endeffekt ist es halt jedem seine eigene Wahl, klar, das zu machen und.
Ich sag dir ehrlich, was mich auch irgendwann dazu ein bisschen getrieben hat, so Spaß damit zu machen, ist einfach dieses, guck mal, bei den Leuten, wo es für mich falsch ankam, war einfach so dieses, dass versucht wird, so dieses, ey, so auch dieses, dass man mir suggerieren will, geh nach Dubai, dann geht's auch dir und deinem Leben besser, so mäßig, weißt du so?
Ich glaube, dass du in erster Linie, was du auch schon gesagt hast, Franz, dass das die Leute sind, die das so darstellen, die das einfach aber gar nicht so leben können, wie sie es gerne hätten, sondern einfach darstellen. Und das war halt so dieses...
Da gebe ich dir absolut recht.
Weißt du,
was da steht? Also viele machen halt auch dieses so fake it until you make it. Und da bin ich ein bisschen allergisch. Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum mich das so triggert. Gibt auch Jungs, die sagen, Digga, was ist doch, Alter, die machen ihr
Ding,
wir
machen uns. Ich kann sehr gut nachvollziehen, warum es dich triggert.
Ja,
total.
Ja, weil ich mir so denke, so, Allah, weißt du, gerade so, ich so Weiber auch immer, Allah. Ich weiß, an denen habe ich so ein Ding gefressen und so. Wenn ich mich irgendwo in ein geiles Restaurant sitze oder so, da sitzen Weiber neben mir, die kommen, die bestellen eine Sache sich, einen Drink und den nehmen die dann 2 Stunden, um den in jede, damit laufen, mit diesem Drink laufen die durch den ganzen Laden und machen an jedem 1000 Bilder so. Mhm. Und verkaufen das dann am Ende. Und wie du sagst, das sind dann am Ende die ihr hier, wo ich mir denke, Alter, da ist halt am Ende nichts dahinter so. Und ja, aber am Ende muss ich mich sagen, warum triggert es mich? Keine Ahnung, kann ich auch am Arsch vorbeigehen, Alter. Weißt du, ich meine, mir geht's gut, aber trotzdem denke ich mir so, Alter, verpiss dich jetzt, Alter. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit dich mit deinen scheiß Bildern da zu sehen.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich kann das sehr gut
nachvollziehen. Jedes Mal denke ich mir so, Alter, geht
mir nicht. Ich bin letztens so sauer geworden. Ich bin letztens so sauer geworden. Ich war nur, es gibt manchmal einen Moment in diesem Podcast, da spiele ich einen Einspieler ein, der heißt, er hat seine 5 Minuten.
Okay.
Da geht es dann um mich. Ich habe dann meine 5 Minuten, wo ich mich aufregen darf. Manchmal dauert es auch keine 5 Minuten, aber das ist
selbe Thema.
Du hattest den gerade, genau. Aber ich kann da anschließen, wir waren an der Alten Oper, abends. Ey, und da irgendwie waren auch die Lichter aus, also diese ganzen Straßenlaternen waren aus. Es war relativ dunkel so, auch der Brunnen war schon nicht mehr beleuchtet, es war ziemlich dunkel, also es war eh schlecht, da Fotos zu machen. Und da waren 2 Menschen, die haben einfach auf der Treppe, original locker, eine Stunde fast. Wir haben da einfach nur gechillt, wir waren da so, wir haben alle so Oldschool-BMX-Räder und wir fahren manchmal einfach durch die Stadt spazieren. Mhm. Gehen irgendwo was essen, fahren zum nächsten Kiosk und machen so ein bisschen einfach... fahren durch die Stadt spazieren. Und wir haben halt da, das war so unsere letzte Station, wir haben da ein bisschen gechillt und ich habe gedacht, das macht, es war genau dieses Ding, sowas. Ich meine, es war nur die alte Oper in Anführungsstrichen. Wenn es ein Tourist macht, weißt du, der sagt, ich habe die alte Oper noch nie gesehen, ich mache jetzt mal hier ein paar Bilder. Okay, aber das war so, die ersten 5 Minuten dachte ich, ja gut, sind halt, aber dann irgendwann dachte ich mir, was ist denn los mit euch? Dann haben die noch die Schuhe getauscht. Ja, und dann noch die Pose und die Pose und dann so. Und ich dachte so, okay, es ist doch jetzt gut.
Weißt du, kannst doch eh nur 1 oder 2 oder 3 höchstens benutzen.
Ja, aber das war auch genau so ein Moment, Location, wie du es beschrieben hast mit dem, dass man dann durch die Locations tingelt und halt Bilder macht. Und genau das ist aber das Problem, dass mir dann halt so jemand theoretisch suggeriert oder verkaufen will, dass dann mein Leben da besser wird. Mhm. Und ich denke mal so, oder meins scheiße ist, genau. Aber so, ich denke mal so, nee, das, guck mal, das Ding ist doch einfach, wenn du Bock hast und so wie du es ja auch hattest oder auch gesagt hast, wenn du coole Ideen hast, wenn du was machst, wenn du irgendwie ja, dich weiterentwickeln willst, einfach was machen willst,
deine eigene Entscheidung einfach.
Dann kannst du theoretisch gesehen, einfach nur mal ganz theoretisch gesehen, überall gut gehen, weil du machst halt was aus dir und deinen Ideen und deinem Leben. Weißt du, was ich meine? Und das wirkt halt bei manchen echt so ein bisschen... deswegen, da passt dann das Wort Fake tatsächlich ganz gut. Oder auch dieses aufgesetzt künstliche Ding. So ja. Dieses, es gibt halt leider Leute, denen man das dann nicht abkauft, weißt du so.
Aber eine Sache kann ich auch sagen, um das Thema so bam abzuschließen. Das Ding ist, man muss auch sagen, und das habe ich selbst in der kurzen Zeit, wo ich da bin. So viele Leute, die da hinkommen, genauso viel gehen da auch wieder. Also so. Ja. Gut, und auch bei mir, also du darfst auch so, musst auch sehen, Dubai ist jetzt auch kein Ort, wo die Leute permanent, wo du hingehst und sagst, bam, das ist so ein Land, oder der Ort dort, es sind ganz viele Leute, zum Beispiel jetzt im Sommer ist da fast keiner da, ne? Im Sommer sind da alle Leute irgendwie, wie viele Emirate siehst du jetzt plötzlich im Sommer in Europa irgendwie und so, weil die selber dort, weil es dort einfach sehr heiß ist, das Klima ändert sich nochmal extrem und jetzt so ab September langsam kommen die ganzen Leute wieder zurück, das heißt, Dubai ist eh schon, das ist normal, dass dort viele Leute wie ich, die diesen Jet-Set-Lifestyle eben leben, aber Dubai halt dennoch als ihre Homebase haben, das so. Und deswegen verpasst das halt für mich sehr, sehr gut. Tatsächlich, wie du sagst, das ist vielleicht auch so ein Ding, warum das halt Leute, die eher so auf Familienleben sich niederlassen. Ich sag dir jetzt zum Beispiel, Dubai ist bestimmt für die nächsten 10 Jahre oder so geil. Ey, aber so, ob sich da jetzt mein Lebensabend da am Ende sehe ich jetzt aktuell nicht da. Dafür, wie gesagt, Dubai ist schnell und bam, das sehe ich dann doch irgendwo, vielleicht aller lieber irgendwo in irgendeinem Europa oder Griechenland. Ich war sonst immer jedes Jahr viel in Griechenland, den ganzen Sommer Griechenland. Das ist für mich so ein Ort, wo ich sagen kann, ey, ist zu nach Deutschland sind es 2 Stunden, 2,5 Stunden Flug. Mhm. Leute super gechillt, alles ist so gediegen, bam, 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 weißt du so. Aber wie gesagt, Dubai ist jetzt für die Zeit jetzt in dem Stadium, in dem ich mich befinde und mein Stadium ist in Zukunft Gas geben und weiterentwickeln und dafür ist Dubai genau der richtige Ort. Also meiner Meinung nach, wenn du dich weiterentwickeln willst und Motivation werden willst und Sky is the limit, Alter, dann ist das aktuell der Ort.
Sehr gut. Wir kommen langsam zum Ende. Wir haben aber noch eine ganz wichtige, ich sag's wieder extra, Kategorie in unserem Podcast. Und zwar gibt's in Sigis Bar eine Jukebox.
Wo?
In Sigis Bar.
Ah, eine Jukebox.
Gibt's eine Jukebox, so wie früher? Weißt du, wo du einen Euro...
Ah, ja, ja, man kann sich einen Song wünschen, oder was?
So, genau. Oh, und du musst jetzt ganz spontan, also weil so modern sind wir, dass man das auch auf Spotify sehen kann, die Songs, die Leute da drauf packen. Du hast jetzt die Chance. So, ich sag mal 1 bis 3 Lieder, die dir spontan einfallen. Du hast ja gesagt,
Put your head on my shoulder.
Was war das nochmal? Das ist richtig alt, gell?
Baby, von mir ist das nochmal? Unchained Melody. Nee, das war.
Das ist ein richtiger Oldie, ne?
Warte kurz, ich muss kurz. Ja, das ist ein Oldie, also warte.
Das hätte ich jetzt so direkt
nicht. Ja, das ist.
Das ist, warte. Ist es der? Warte ganz kurz.
Du kannst ruhig sprechen, Tobi, sonst kann ich das rechnen.
Paul Anka, okay, ich hätte es aus seinem Namen nicht gehört, aber.
Nein, machen wir das nicht. Alles gut. Der ist super, das ist ein richtiger Oldie.
Ist auf jeden Fall Kuschelrock, oder?
Sehr gut.
Also der auf jeden Fall, der ist 1.
Ja, sehr gerne.
Dann R. Kelly, Down Low. Down Low von R. Kelly.
Oh, auch ein Slow Jam.
Ja, ich bin aber stark, richtig, ja. Ich fühle das. Und jetzt wird's hart, jetzt muss ich einen noch.
Nee, du kannst auch 2 oder 3, wir haben nur gedacht.
Puh, wenn du dich dann noch nehmen. Für welchen Aktien, was in was welchem? Du willst.
komplett.
Genre ist egal, wirklich.
Also ich darf mir einfach drei.
Alles drin,
du darfst dir wünschen, was du willst.
Ah, die macht es da rein dann.
Ja, ja, nee, die macht es in die Spotify.
Ah, das ist ja geil. Rein.
Also sind hier von kannst du es nicht hören, sondern du kannst dann, wenn du Bock hast, kannst du der Sigis Bar Spotify Playlist folgen. Ja. Da sind alle Songs drin. Mittlerweile sind es über
20. Boah, Jimmy, Alter, was ist ein Banger? Irgendein Banger noch. Welchen Banger höre ich schon gerne? Wen feiere ich denn da so aktuell noch?
Boah. Wir haben ja, guck mal, vielleicht helfe ich dir auf die Sprünge. Wir haben ja vorhin über, also als die Mikros aus waren, das ist nicht schlimm, haben wir ja über ein Auto gesprochen, das du dir vielleicht gerne holen wollen würdest. Ja. Was würdest du in diesem Auto?
Ja, das ist Picture Me Rolling in my 500 okay. Bands. So.
Siehst du?
Gut. Ja, auf jeden Fall. Das sind also Klassiker, die gehen immer so. Die, ja. Also, die alten, das ist wirklich, da hatte ich mal mit Blaze, der auch bei euch schon war. Eine krasse, das muss schon noch loswerden, danach können wir Feierabend machen. Aber da hatten wir eine geile, wirklich haben wir lang drüber gequatscht und haben gesagt, warum waren die Songs damals einfach, warum kannst du ein Dr. Dre, Still D.R.E. oder ein This is how we do it. Warum kannst du den, wenn der kommt, obwohl du den 100.000 Mal gehört hast, immer noch hören? Und neuere Songs, die hast du ein paar Mal, ich zum Beispiel kennst du Spotify, geil, neuer Song, kommt, boah, bam, ich fahr Auto, ich höre den hoch runter. Aber irgendwann in meiner Playlist denke ich mir, boah, nee, den kann ich irgendwie nicht mehr hören. Das ist so, warum war das so, dass die Songs früher, die konntest du bauen? Wir sind am Ende zu keinem Ergebnis gekommen, aber...
Ich glaube, aber damit könnten wir wirklich eine Einzelfolge machen.
Ja, ich weiß, wir haben stundenlang geredet und wir haben kein Ende gehabt. Aber
ich glaube, ich habe mal die Argumentation gehört und das stimmt ein bisschen. Vielleicht kannst du mir gleich zustimmen. Das Ding ist halt, dass wir mit der Musik oder mit dieser Epoche, in der wir diese Musik gehört haben, verbinden wir auch sehr viel. Weißt du, was ich meine? Also auch Erinnerungen, geile Momente.
So den Punkt hatte ich auch.
So, und ich glaube halt, dass dadurch
emotionale Anker
es uns leichter fällt. Weil du sagst, du hörst jetzt einen neuen Song, der gefällt dir, den pumpst du auch 5, 6, 7, 10 Mal hintereinander im Auto an dem einen Abend oder auch vielleicht an 2, 3 Abende, aber dann vergisst du den wieder. Weil vielleicht der Moment, in dem du den hörst neu oder weißt du, oder der rauskommt, nicht so ein besonderer ist wie...
Ja, die Zeit war früher auch prägender, wenn du jung warst, da hast du
auch bist irgendwie auch feiern gegangen, du hast ihn ja auch immer wieder im Club gehört und hast darauf, keine Ahnung, getanzt.
Ich weiß, 100 Pro.
Das ist eher der Konsum, du hast damals gar nicht die Möglichkeit gehabt, dir über Spotify so viele Sachen...
Ja. Das auch, es war die Menge. Das hatten wir auch, diese Wertschätzung war eine andere.
Genau. Du hast eine CD gehabt, Alter, und die hast die lief und die war 100 Pro.
Aber ich, wie du schon sagst, also wenn du mit Blaze darüber sehr lange gesprochen hast, wir haben schon oft den
Ansatz
gehabt.
Da sind wir auf jeden
Fall
auf einem Level,
ja. Ja, wir haben auch schon oft hier den Ansatz im Podcast gehabt mit sehr vielen verschiedenen Gästen, haben dann auch gesagt, wir müssen jetzt aufhören, darüber zu sprechen, weil...
Ja, das ist ein Thema.
Ich sage, weil da könntest du wahrscheinlich einen extra Podcast dafür machen.
Ja, das ist definitiv genau unser Ding.
Aber zum Thema zurück, den Song hättest du nicht erwartet.
Nee, gar nicht.
So old, ich feiere sowas. Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin ja sehr so ein nostalgischer Typ. Alte Autos, alte Filme. Mode früher, Ding, ich find das geil. Und wie gesagt, und alte Mucke und so, da kriege ich voll so diesen Eis am Stiel-Flash irgendwie. Weil, das finde ich schon, weil das irgendwie, das war früher alles so smooth. Ich fahre diesen Film, ich mag das. Ja. Weißt du, so, ich schätze sehr wert irgendwie. Find's cool.
Aber weil du auch gerade Klamotten erwähnt hast, wenn man dir, also wir werden natürlich alles so, was man dir verlinken kann von dir, werden wir, weil es gibt sogenannte Shownotes. Wenn man den Podcast hört, kann man unten drunter anklicken.
Ah, cool.
Da können wir einiges verlinken. Wenn du noch was hast, was du uns irgendwie schicken möchtest, dann schick uns das gerne, was da noch irgendwie rein soll oder rein muss.
Ja.
Also ich meine, klar, so die Standardsachen Instagram, so machen wir sowieso rein. Aber
cool.
Ich finde, wenn man dir bei Instagram folgt und sich abseits der Tattoos anguckt, was du so machst oder auch mit Klamotten, fällt einem das auf jeden Fall auf, dass du da ein gewisses Fable dafür hast. Aber ich finde es auch cool, weil es irgendwie, auch das tut einen bestimmten, wie soll ich sagen, das macht auch was aus. Weißt du, also so, einmal macht es dich als Typ aus, finde ich. Auch wenn natürlich man jetzt sagen könnte, so, ja, es gibt ja viele, die, ich sage jetzt einfach mal, bei manchen Klamotten so einen gewissen, ich sage jetzt einfach mal, 90er Hip-Hop, die Sachen, so einen Film fahren. Aber ich finde es immer geil, manchmal zu sehen, dass so Leute dieser Sache treu bleiben. Also auch so einem bestimmten Klamottenstil treu bleiben. Weißt du, was ich meine? So,
eine Linie halt fahren.
Was so nicht heißt, dass du nicht auch mal was... jetzt gerade modern ist, auch mal anziehen kannst oder so, einfach so, aber ich mag das ja, wenn so Leute einen gewissen Stil haben und genau diese so eine Linie
treu Wiedererkennungswert auch.
Und auch das, definitiv. Ja. Dann ist es jetzt deine Chance, noch was Abschließendes zu sagen. Wobei, du hast ja schon echt ganz gute letzte Worte gewählt, aber Hast du noch irgendwas anderes, was du loswerden willst?
Ey, ich sag auf jeden Fall an der Stelle danke, dass ich es auch endlich mal an Stelle 122 jetzt endlich mal in eurem Podcast geschafft habe. Aber wenn ich mich hier in die ganze Wall of Fame einreihen darf, die ganzen Leute und Jungs schon, die bei euch hier dabei waren. Und ja, das freut mich natürlich auch, weil es ja doch irgendwie schon ein bisschen so eine Frankfurt-Sache hier ist und so. Das ist ja als Wahl-Frankfurter. Morgen bin ich zum Beispiel auch da bei Hassans Videodreh dabei, für seinen neuen Videodreh und auch da.
Also der wird schon gewesen sein, wenn man diesen Podcast hört, aber ja.
Ja, stimmt, genau. Aber dass man mich auch mittlerweile, also da, ich bin auch Frankfurter durch und durch, muss sagen. Mich hat diese Stadt so krass geprägt, auch wenn ich jetzt, sage ich mal, die letzten 16 Jahre nur verbracht habe, aber auch wenn ich jetzt nicht mehr offiziell hier wohne, aber ich sage, Frankfurt ist so die Stadt, die mich hart geprägt hat und ich merke das auch, wenn ich woanders irgendwo auf der Welt bin und andere Frankfurter treffe und auch, du kommst aus Frankfurt. Wisst selber, wovon ich rede. Frankfurt ist schon so eine Stadt, da ist man irgendwie, da ist man stolz drauf. Ich repräsente diese Stadt sehr, sehr gern und immer, wenn ich hierher auch zurückkomme und auch wenn ich hier fahre und die Skyline sehe, da geht so mein Herz auf und ich glaube, das wird auch bis an mein Lebensende bleiben. Also von daher, ich glaube, wenn ich beerdigt werde, ich will hier in Frankfurt beerdigt werden. Das außer schon. Bis dahin ergibt sich was. Aber ich glaube, es wird Frankfurt sein.
Das ist safe ein Statement.
Letzte Worte.
Das war perfekte letzte Worte. Deswegen weiß ich gar nicht.
Leben und sterben in Frankfurt.
Ja. Möchtest du noch welche haben?
Ja, klar.
Dann also, gebe ich jetzt heute dann dir die letzten Worte.
Heute? Immer?
Ja, meistens.
Weil ich habe immer dieselben Worte. Letzten Worte. Ich schließe das meistens so ab mit so Worten eigentlich an mich selber, was für mich so aus dem Podcast hängen geblieben ist. Das bereite ich nicht vor. Das ist immer so mein Ding. Ich mache da immer so einen Aufruf draus, der aber eigentlich in erster Linie an mich gerichtet ist, beziehungsweise für mich meine Essenz. Also, aber erstmal vielen Dank, dass du da warst. Hat richtig Spaß gemacht. Es war so ein bisschen von wie dein Typ, so schnelllebig auch. Und hast auch mitreißendes alles erzählt. Das hat sogar Dubai uns ein bisschen näher gebracht, was für uns zwei natürlich schwierig ist als deutsche Neidhammel. Neidhammel. Nein, Spaß beiseite, wir haben es ja nie so richtig ernst gemeint, aber alles gut. Heute ist es so, weil du das wirklich als Typ auch ausstrahlst, ist so dieses einfach die Sachen, die du hast schon sehr früh erkannt, was so dein Weg ist oder zumindest ein Bruchteil davon, und es hat sich alles daraufhin weiterentwickelt. Was ich bei dir sehr bemerkenswert finde, ist halt wirklich, dass du so ein Typ bist von oben bis unten und auch mit dem, wie du redest und was du redest, dass das einfach, dass du zu dir selber stehst, und das finde ich halt eine coole Eigenschaft, dass man sagen kann, okay, pass auf, ich passe mich jetzt nicht dem Grau im Grau an, was aber für mich zum Beispiel, das ist auch, ich erkenne das immer an, dass ich immer so eigentlich so ein Typ bin, der auch da reinpasst und das auch alles seine Berechtigung hat und jeder seine Passion hat und wie auch immer und jeder seine Daseinsberechtigung, aber das halt so Typen wie du auch immer so rausstechen, und ich will einfach nur heute mal sagen, dass es vielleicht auch mehr Leute sich einfach trauen können oder sollten, einfach sich mehr auszuleben, beziehungsweise das, was sie machen, verfolgen, aber auch darzustellen und auch keine Angst haben, wie du es die vorhin gesagt hat, so, ja, was sagt ihr dann über mein Tattoo? Ich weiß, das war jetzt nur ein Part, aber das spiegelt für mich das wider, dass es für das dann nicht die richtige Entscheidung war oder so, sondern dass
das
man
halt. Das ist eine coole Message, was du sagst, ja, diesen Aufruf an so Leute, sowas finde ich gut, ja.
Also auf jeden Fall zu sich stehen und auch erstmal vielleicht auch, das ist vielleicht sogar der erste Schritt, zu wissen, wofür man selber steht und wofür man stehen will, und das dann aber auch nicht sich versteckt, sondern dass man sagt, okay, auch, und das kriegt mich mal, egal, ich sag mal, wie laut du bist mit allem, was du machst, was ich nicht negativ meine, sondern dass man damit nicht anderen Menschen das Gefühl gibt, dass sie weniger wert sind oder dass sie das, was sie machen oder darstellen, dass das nicht richtig ist, sondern dass man das für sich selber entschieden hat. Und das ist das, was ich für mich auch rausgehört habe im Podcast, dass du für dich einfach stehst, ohne dass du konkurrieren willst mit irgendjemand anders, sondern dass du dein Ding machst. Und ich glaube, in diesem Rahmen ist es auch für jeden wichtig, sich selber was darzustellen und das auch dann vor anderen zu vertreten und dann nicht zu kuschen und zu sagen, so, ja, okay, ich bin so, aber wenn dir das nicht gefällt, dann kann ich auch irgendwie anders sein. Sondern nee, und es ist egal, in welchem Bereich. Und das dafür, egal was für, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, graue Maus ich bin oder in meinem Leben so, das mache ich auch nicht, weil ich muss auch immer meinen Mund aufmachen, wenn mir was, so Gerechtigkeitssinn oder sonst irgendwas, ich mache mein 9-to-5, aber wenn es Sachen gibt, die mir nicht gefallen, dann muss ich meinen Mund aufmachen. Und das sind so Sachen, glaube ich, die man sich selber ein bisschen mehr immer noch für sich selbst und für sein Leben rausnehmen muss, um zu sagen, okay, ich gehe damit auch ein bisschen Schritte weiter in meine eigene Richtung. Und dementsprechend zu sich selbst stehen ist heute so mein letztes Wort.
Finde ich cool, wenn du das da mit rausgenommen hast, finde ich das sehr schön.
Auf jeden Fall.
Cool.
Das war so.
Hast du schön gesagt.
Wenn du alleine bist, ey, geh in Sigis Bar.
Komm rum hier.
Für Schnaps und Pilz, geh in Sigis Bar. Frikadelle in Sigis Bar.
Alles frisch hier.
Cowboy-Schorle
in Sigis Bar.